Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Die Ergebnisse in letzter Zeit und auch unsere Stimmung sind, sagen wir eher durchwachsen. Aber zumindest beim einen oder anderen von uns keimt noch ein kleines bisschen Hoffnung. Aber hört es euch doch einfach selber an. Viel Spaß dabei! Servus Schanzer, willkommen zurück, willkommen uns zurück und willkommen zur wunderbaren Achterbahnfahrt, die da Rückrunde des FC Ingolstadt heißt. Und wir haben uns mal wieder ein bisschen Zeit gelassen, bis wir da sind, aber wir sind wieder da, haben aber deswegen auch genug mitgebracht, um drüber zu reden. Ja, bin der Marco, wir sind wieder zu dritt heute. Servus Bene, servus Martin.
Servus.
Servus.
Ja. Ja, würde sagen, wir haben viel zu tun, deswegen kommen wir an. Wir werden heute ein bisschen chronologisch arbeiten. Das letzte Mal haben wir uns tatsächlich im letzten Jahr noch gehört, also in diesem Sinne vielleicht mal kurz. Gutes neues Jahr. Ha, ich hoffe, ich bin der Letzte, der es euch gesagt hat.
Ja, irgendwie entschuldigen wir uns jedes Mal, dass wir so lange gebraucht haben und jedes Mal wird aber die Pause noch länger. Also vielleicht sollten wir damit aufhören.
Wir haben auch immer tolle Ausreden. Also vielleicht nur so als Hintergrund für euch, also wir haben auch nach dem nicht weiter erwähnenswerten Spiel gegen den Club, haben wir auch schon überlegt aufzunehmen, dann aus Gründen gesagt, doch nicht. Und wir können uns irgendwie mal selber nicht so raffen, wieder anzufangen, aber wir sammeln für euch. Und deswegen sammeln wir heute und wir haben nicht nur fünf Spiele, sondern wir haben tatsächlich noch ein paar Transfers zu besprechen, weil, wie gesagt, letztes Jahr. Deshalb fangen wir eigentlich direkt mal an. Ich weiß nicht, wann wir letztes Mal eine Transferphase im Winter hatten, in der so viel los war. Ich sehe in ungläubige Gesichter, deswegen frage ich auch gar nicht erst, wann die letzte war, die so war. Und ich würde sagen, wir haben 6 Neuzugänge, wenn ich mir nicht verzählt habe. Und wir haben einen ziemlichen Haufen von Leuten, die weg sind. Oder zumindest aktuell nicht mehr im Kader sind. Und ich glaube, ich würde es ganz gerne nochmal beschließen. Wir haben letztes Mal, glaube ich, schon nochmal ein bisschen drüber geredet, was wir uns so erwarten von der Transferphase. Und zusammengefasst würde ich sagen, war damals so ein bisschen, Innenverteidiger wären ganz gut. Ansonsten, passt schon. Und ich meine, wir haben Innenverteidiger geholt, wir haben aber auch einiges andere geholt und deswegen will ich mich direkt mal so in die Runde werfen. Wie seid ihr denn erstmal zufrieden in der Theorie, bevor wir jetzt auf irgendwie Leistung eingehen, mit dem, was jetzt dazugekommen ist? Also Position, was hat gefehlt, was hätte irgendwie doch anders ersetzt werden können? Martin, du zuckst. Du darfst.
Ja, ich zucke insofern, dass ich mir halt irgendwie denke, also wenn man sich die Positionen, die verstärkt wurden, irgendwie anschaut, dann ist es ja tatsächlich ein ziemlich klares Urteil, das irgendwie gefällt wurde, nämlich zu sagen, wir müssen alle Mannschaftsteile verbessern. Und zwar wirklich auf jeder Position, sogar auf der Position, die wahrscheinlich am wenigsten irgendwie jemand auf dem Schirm gehabt hätte, nämlich den Torwart. Da werden wir sicherlich auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber ja, klar, also ich war ja auch einer derjenigen, der gesagt hat, also Innenverteidigung ist ein Must-Do. Da 2 Leute zu holen, hat mir zumindest ganz, ganz gut gefallen. Hat ja, glaube ich, waren auch die beiden, die am längsten irgendwie gedauert haben. Deswegen zwischendrin schon natürlich so ein bisschen mit Augenzwinkern irgendwie zu sagen, ja, verstärken wir jetzt alles außer die Innenverteidigung. Aber am Ende auch das ja dann gemacht, was glaube ich, ganz, ganz hilfreich war.
Nein, du sagst es gerade schon so ein bisschen, also es hat, ja, man hat länger gedacht, also kommt da auch noch was, weil ich glaube, der erste Transfer, der irgendwie verkündet wurde, war tatsächlich der Torwarttransfer, oder?
Ja, ich glaube, im alten Jahr war noch Pick, oder?
Ja. Das kann gut sein. Stimmt, Pick ist, Ben hat vorhin schon mal gesagt, irgendwie schon so lange da, dass man schon gar nicht mehr weiß, dass er ein Neutransfer ist. Aber viel passiert, vor allem hat man sich irgendwie, ich glaube, alle ersten Transfers, die so waren, haben wir erstmal gedacht, komisch ist es das genau, was du brauchst. Wir haben Innenverteidigung gesprochen, dann kommt mit Picken ein Flügelspieler für links, wo ihr noch gehofft habt, dass Elva mal wieder irgendwann fit wird, was ja leider immer noch nicht so richtig passiert ist. Und dann eben ein Torwart-Transfer, beides Laien, bei dem man sich wahrscheinlich irgendwie denkt, Torwart, glaube, wir waren uns einig, ist das so das Allerletzte, das hätten wir brauchen wen. Und ob man den jetzt auch wirklich schon brauchten bis hierher, ich glaube, das sehen wir nachher dann irgendwie in den Spielen. Aber wen, ich bin ja, glaube ich, so leicht ins Wort gefallen, was schon hart am Ansetzen.
Ja, wenn du schon zu solchen Erklärungen rausholst, dann lasse ich dich natürlich gerne reden. Ja, ist ja interessante Transferphase. Also wie ihr schon erwähnt habt, also dass so viele Transfers kamen, hat man irgendwie nicht erwartet. Und vor allem stelle ich mir dann die Frage, wenn man jetzt 6 Transfers macht, wieso hat man, dann scheint man ja noch ein gewisses Budget zu haben. Wieso hat man dann quasi in der Sommerpause, ist dann so vorsichtig am Transfermarkt aktiv gewesen, beziehungsweise hat dann sich so lange Zeit gelassen? Also das frage ich mir dann vor allem, weil die Transfers, die dann auch getätigt wurden, die ergeben dann für mich schon in vielen Punkten auch Sinn. Also klar, die Torwartfrage war für mich jetzt auch nicht ersichtlich, aber ich glaube, also man kann schon erkennen, dass man nochmal den Konkurrenzkampf ordentlich anheizen wollte auf jeden Position und dass man irgendwie Rehm auch so ein paar Spieler geben wollte, die mehr und mehr zu dem Fußball passen, den er spielen wollte. Also da passt dann für mich zum Beispiel so ein Pick perfekt rein. Und vor allem ist dann, also in der Gesamtheit, das eine komplett andere Ingolstädter Mannschaft, also die man auch sieht, wo wir dann jetzt dann gleich noch drauf kommen, aber das war so ein bisschen so mein Eindruck. Klar, Verbesserung einerseits mit Spielern, die zum Teil komplett mir unbekannt waren, aber dann auch die Frage, wieso 6 Transfers jetzt in der Winterpause, aber nicht früher?
Ja, ich meine, früher, jein. Also wir haben ja spätestens mal mit der Verletzungsmisere, die dann irgendwie zum Start der Saison angefangen hat, schon auch nochmal einiges geholt und verdammt großen Kader gehabt. Also wir haben ja immer noch mit einem großen Kader. Wenn man bedenkt, ehrlich gesagt nicht, wie viele Profispieler im Vertrag sind, aber es sind ja schon über 30 gewesen. Und ich meine, es geht ja jetzt einher. Wir haben ja jetzt nicht nur 6 geholt, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Leute irgendwie jetzt im Winter auch aussortiert gleichzeitig. Also ich würde gar nicht mal sagen, dass wir uns so zurückgehalten hätten. Merkwert hat ja zwischendurch schon mal irgendwann angekündigt, dass doch noch ein bisschen Geld irgendwie in der Schutthütte wäre und man im Winter da auch mal aufmachen würde. Man kriegt ja jetzt irgendwie nicht immer so viel mit, aber so richtig Kohle hat es ja scheinbar nicht gekostet. Also ich meine, wir haben 2 Laien von den 6. Offiziell ist, glaube ich, nur irgendwie bei Sapai Geld geflossen. Bei den anderen 3 stand jetzt nicht so wirklich was, zumindest mal offen in der Presse. Oder weißt du mehr, Martin?
Nee, weiß ich tatsächlich nicht, aber also wenn ich mir jetzt die 2 Innenverteidiger so anschaue, dann wüsste ich jetzt nicht, warum die irgendwie ohne Geldfluss da kommen wären dann. Aber ich, so dem Vernehmen nach, was jetzt irgendwie in der Presse war, ist es ja schon so, dass da nochmal einfach halt irgendwie Transferbudget nachbewilligt wurde, wie man wahrscheinlich irgendwie so schön sagt. Was ich vielleicht noch irgendwie dazu sagen möchte oder ergänzen zu dem, was Ben ja auch irgendwie gesagt hat, ist, ich hatte jetzt auch keinen von den Spielern wirklich auf dem Schirm oder kannte den einen oder anderen auch nicht, auch wenn ich den Muslio wohl schon irgendwie vor ein paar Jahren mal irgendwie in einem Länderspiel gesehen habe. Aber man hat, finde ich, jetzt auch so mit ein paar Wochen Verzug schon das Gefühl, dass sich da zumindest jemand Gedanken gemacht hat, was genau die Anforderungen sind an die Spieler. Und für das, dass es im Winter mit Sicherheit nicht einfach ist, auf dem Markt tätig zu werden, gerade in der Position, wo natürlich auch irgendwie davon auszugehen ist, dass du in die dritte Liga absteigst, glaube ich, schon ganz ordentliche Kaliber an Land gezogen. Also auch jetzt irgendwie Muslio, klar, kommt bisher aus einer unbekannten Liga soweit, aber hat zumindest einen Marktwert, der irgendwie weitaus höher ist als der Rest dieser Mannschaft. Ja.
Ich meine, den hast du persönlich gescoutet.
Nee, also da kann ich jetzt gar nichts Schlechtes drüber erzählen.
Ich glaube, eine Anforderung war definitiv, dass die Namen unglaublich ähnlich sein müssen. Damit es auch sehr kompliziert wird, auch für uns. Für zum Beispiel, also mit Stefanovic und Stojanovic und auch wenn es im ersten Moment nicht so ähnlich klingt, aber mich immer weiter verwirrt, Soleimani, ist allein die 3 S plus Sapai, noch ein S, ist schon ziemlich schwer momentan. Also ich schaue mal oft dann die Aufstellung an, denke mir, wer ist das, der da spielt? Aber ich gebe dir recht, also ich muss sagen, also vor allem, wenn man sagt am Anfang, ja, es hat ein bisschen gedauert, bis dann der eine oder andere Transfer da war und wir haben wirklich bis zum Ende der Transferphase das Fenster auch ausgenutzt. auf dem Papier erstmal sieht das alles sehr durchdacht aus. Ist natürlich jetzt auch kein Ritterschlag, dass wir uns wundern, wenn durchdachte Transfers passieren, aber ist ja zumindest schon mal ein guter Lichtblick.
Ja, aber tatsächlich sind ja auch diese No-Names, also das ist jetzt natürlich komplett von der sportlichen Einschätzung irgendwie weg, aber natürlich gehst du damit, finde ich, als Verein schon auch ins Risiko, wenn du in so einer Situation nochmal so den Kader umkrempelst, in der Situation, wo eh schon ja, so die Identifikation ein bisschen schwindet und du bist ein bisschen weiter weg wegen Corona und so weiter, dann irgendwie noch Spieler holst, die tatsächlich ja, No-Names sind, keiner kennt, ähnlich klingen und so weiter. Also ich finde schon, dass du damit auch krass ins Risiko irgendwie gehst, dass du nochmal irgendwie so eine Entfremdung ein Stück weit irgendwie unterstützt. Muss jetzt nach den 5 Spielen nicht unbedingt passiert sein, aber finde ich, ist schon nochmal ja, auch ins Risiko gegangen. Also ich hatte jetzt, hättest du mich davor gefragt, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir 6 neue holen, glaube ich.
Nein, vor allem gleichzeitig ist es ja von vielen Seiten, man muss natürlich sagen, du musst ja auch Leute loswerden. Loswerden klingt so hart, aber wir haben so einen extrem großen Kader, heißt, wenn du 6 neue holen willst, musst du ja auch irgendwo ein bisschen ausdünnen und auch das musst du ja erstmal schaffen, weil diejenigen, die nicht gehen, die liegen ja trotzdem halt am Ende immer noch auf der Tasche. Ein paar sind wir tatsächlich losgeworden. Wir können ja auch mal kurz drüber fliegen, wer jetzt halt alles nicht mehr da ist. Ich meine, vielleicht angefangen mit dem härtesten Schlag für das Schanzer Zeitspiel, ist hiermit dann nochmal auch vielleicht einen kurzen Moment der Stille, dass Heiko Lionel, auch bekannt für wenige, weiß nicht für wen, aber auch offiziell wohl Peter, Kurzweg nicht mehr bei den Schanzern ist und jetzt sich Würzburg im Abstiegskampf der dritten Liga anschließt. Ja, danke für diesen würdevollen Augenblick. Ja, dann sind noch ein paar mehr weg. Also wenn wir über Identifikation reden, ist natürlich sicherlich auch irgendwie so das Ausboten von Susek ein bisschen schmerzhaft irgendwo. Also das ist sicherlich einer, also Martin oder noch mehr als wir, aber den man doch immer irgendwie als Juwel und einen der Zukunft irgendwie gesehen hat und sich relativ sicher war, dass der hier auch durchstarten wird. Dass der jetzt halt mit so wenig Einsatzzeit und so wenig sich nochmal zu zeigen jetzt gehen muss, ist mal mindestens ja bitter. Wie ihr so ein bisschen die Entwicklung von ihm gesehen habt und auch die Gründe, warum es dann doch nicht mehr so funktioniert hat, wie es irgendwie vor 2 Jahren aussah?
Ja, also ich meine, also die beiden, die du jetzt gerade angesprochen hast, wurden ja auch dann noch mit Spruchbändern irgendwie beim letzten Spiel verabschiedet. Also es zeigt ja auch nochmal, dass die beide auf ihre Weise irgendwie hier Spuren hinterlassen haben. Peter Kurzweg ja auch durch viel Engagement noch außerhalb des Platzes. Wahrscheinlich auch irgendwie, wenn man es nüchtern betrachtet, sportlich irgendwie nachvollziehbar. Das, wie du sagst, wenn du halt einfach irgendwie so einen großen Kader hast, an der einen oder anderen Stelle irgendwie streichen musst. Ich finde es natürlich persönlich halt irgendwie schade, dass wenn man irgendwie junge Spieler zum Teil abgibt, zum Teil verleiht, dass man dann jetzt auch Hawkins und Butler sozusagen, ich glaube, einen sogar auch verlängert und verleiht und quasi langfristig auf sie irgendwie bauen will. Und Susik, der tatsächlich ja irgendwie lange das große Ingolstädter Juwel war und die letzten Monate und Jahre natürlich dann auch klar mit Verletzungen gebeutelt, aber eben nicht die wesentlichen Einsatzzeiten bekommen hat, um sich zu beweisen. Tut natürlich schon ein bisschen weh, aber ja, muss man wahrscheinlich irgendwie damit leben in dem Geschäft. Ja.
Das ist ein bisschen die Frage, ich meine, es gehören ja nochmal 2 dazu. Das ist ein bisschen schwer, irgendwie von außen irgendwie zu bewerten, weil dann Butler und Hawkins verliehen, wie du schon sagst. Aber es ist halt eben die Frage. Der Spieler muss ja den Weg auch gehen wollen. Und nicht jeder sagt jetzt, okay, ich lasse mich jetzt verleihen und versuch's dann in einem halben Jahr nochmal oder einem Jahr und sehe dann vielleicht gar keine Perspektive. Deswegen auf jeden Fall schade und irgendwie von einem Jahr oder anderthalb hätte man uns das noch ganz anders vorgestellt. Aber so, mal so ist es. Und wo gehobelt wird, fallen Späne, so blöd es klingt, aber ich glaube, dann ist einer der von denen, die da wehtun. Also es sind ein paar andere dabei, da kann man laufen drauf. Bushelab beispielsweise, ganz schrecklich. Also durch ja wohl diverseste Verfehlungen innerhalb des Mannschaft und durch Disziplinlosigkeiten, wie man das verlauten gehört, ja, freigestellt und wieder zurück nach Gelsenkirchen gegeben. Mei, hat hier nie irgendwie die Zeit gehabt, sich zu beweisen. Würde mich jetzt ein bisschen nerven, wenn ich das Trikot von dem gekauft hätte. Am besten noch in Blau, dann würde mich das ziemlich angasen, glaube ich gerade. Aber naja, ansonsten heult dem, glaube ich, niemand groß nach. Mehr dazu würde ich, glaube ich, gar nicht sagen. Also ich kann es ja auch nicht einschätzen mehr als das, was dann irgendwie vom Verein erzählt wurde. Bisschen interessanter wahrscheinlich. Ich bin mir eigentlich gar nicht sicher, wann es verlautet wurde und wann, ob das schon irgendwie während unserer letzten Aufnahme war, dass es halt Beister und Stendera freigestellt sind. Also freigestellt insofern, wie es halt irgendwie, wie es halt vertragstechnisch funktioniert. Also sie sind einfach nicht mehr ein Teil des Profikaders sein werden. Was natürlich sicherlich irgendwie vom Kaliber der jeweiligen Spieler schon die meiste Verwunderung ausgelöst hat in, bei vielen Parteien. Wie ging es euch da? Also Beister, Stendera, vor allem Beister ja irgendwie jetzt nach Ewigkeiten wieder zur Stammkraft geworden und dann doch von der neuen Führung ausgesortiert. Was waren eure Gefühle dabei?
Also natürlich kam das erstmal überraschend und vor allem, also wenn ich es richtig verstanden habe oder noch richtig in Erinnerung habe, war ja das so quasi mit einem großen Aufschlag irgendwie so mit Quintett und so weiter, also dann eben mit den anderen beiden zusammen, wo das verkündet wurde. Und wie ihr eben schon gesagt habt, bei den anderen war es so, sportliche Gründe, wahrscheinlich nachvollziehbar, man will und muss den Kader umbauen und dann muss man eben auch Entscheidungen treffen. Aber bei Beister fand ich es auch überraschend, weil eben wie von dir erwähnt, der ja in den letzten Spielen dann eher Stammkraft war. Und das kommt dann schon in gewisser Weise überraschend und das kann ich mir dann... Und vor allem mit dem zweiten Spiel mit Stendera, also das kam dann noch mehr für mich überraschend, das kann ich dann entweder nur mit internen Gründen erklären, die man eben von außen nicht sieht, oder eben, dass man sich klar mit dem neuen Trainer hingesetzt hat und abgesprochen hat, was will man für einen Fußball spielen und welche Spieler passen da eben rein in das System und welche Spieler eben passen wahrscheinlich nicht perfekt zu dem System. Und da wird es für mich wiederum reinpassen, dass man sagt, man trennt sich dann von Beister beziehungsweise sieht, dass das wahrscheinlich das neue System des Trainers, der Fußball, den man spielen will, und seine Spielanlagen wahrscheinlich nicht perfekt harmonieren. Denn es ist ja dann schon erkennbar, dass gerade auf den Außenpositionen eben vor allem auch auf Schnelligkeit, auf eine physische Spielweise gesetzt werden soll. Und die passt wahrscheinlich also nicht zu den, sag ich mal, zu dem aktuellen Potenzial von Beister.
Ja, und genauso ja auch bei Stendera, würde ich sagen. Also, dass quasi jetzt Schnelligkeit und wahrscheinlich auch irgendwie Zweikampfhärte nicht unbedingt seine Steckenpferde irgendwie sind, hat man, glaube ich, auch gesehen. Also, klar, mich hat das auch überrascht im ersten Moment und hatte auch so am Anfang meine Zweifel, ob das tatsächlich jetzt die richtige Entscheidung ist, muss aber jetzt irgendwie nach den 5 Spielen dann irgendwie sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich da viele Gedanken dran verschwendet habe. Kommen wir ja dann auch noch dazu, an wem das hauptsächlich irgendwie liegt. Aber die werden mir jetzt an keiner Stelle irgendwie großartig abgegangen.
Ja, also es ist natürlich ein bisschen müßig irgendwie, ich meine, ganz viel zu zitieren, es ist irgendwie so ein Exempel, wenn man irgendwie dann wirklich noch ein stärkeres Zeichen setzen, dass nochmal ein Umbruch passieren muss, wenn es auch immer. Da würde natürlich auch so diese Buntage-Geschichte dann irgendwie dazu passen, dass wir vielleicht doch einen neuen Torwart geholt haben. Aber wie schon das bin, für mich ist es halt auch so schon, ja, ein Beister passt halt sehr, sehr wenig irgendwie in dieses 4-4-2, bei dem du sagst, ich will unbedingt mit schnellen Spügeln irgendwie arbeiten wollen und Beister, naja, hat am Ende halt irgendwie im Sturmduo gespielt in den letzten Spielen, als er noch da war. Dabei jetzt halt auch mehr oder weniger überzeugen. Und Tempo und so Defensiveinsatz waren halt jetzt nicht unbedingt so ein Steckenpferd. Und Stendera, wie du schon sagst, also es gibt Gründe, warum er jetzt gerade nicht nachweint, aber der ist natürlich halt einfach dann vor 2,5 Jahren, oder wann er gekommen ist, schon mit sehr viel Erwartungen gekommen. Deswegen ist der Abschied natürlich zumindest mal ungewöhnlich.
Ja, und vor allem bei Beister muss man ja noch sagen, also er war jetzt am Ende sowas wie Stammspieler, aber er ist ja irgendwie, also gefühlt gependelt von irgendwie Anfangself zu Bank, dann zum Teil irgendwie gar nicht im Kader, wo man schon dachte, ist er jetzt suspendiert oder plant der Trainer gar nicht mehr mit ihm, dann irgendwie wieder Comeback und also das war ja immer schon so ein schwankender Verlauf und dann, das war natürlich so ein bisschen der Unterschied zu Stendera, der schon normalerweise, wenn er dann eben fit war, auch gespielt hat. Was ich aber schon sagen muss, also bin ich ein Freund von, auch wenn dann manchmal harte Entscheidungen getroffen werden müssen, dass man sich eben wirklich mit einem Trainer hinsetzt und sagt, was ist denn die Spielphilosophie? Und vor allem, wie sie jetzt den Anschein hat, dass man auch den Weg mit Rehm, also klassenunabhängig gehen will und dass ich dann eben schon für mich definiere, wie soll denn der Fußball ausschauen in den nächsten Jahren? Und dass ich dann lieber sage, dann mache ich vielleicht mal einen harten Cut und den Cut schon früher, als dass man dann irgendwie ja sich so vielleicht um Entscheidungen drückt, also klingt jetzt ein bisschen blöd, aber halt dann eben nicht eben eine auch mal härtere Entscheidung trifft, die dir aber dann vielleicht in Zukunft hilft.
Habe ich nichts gegen einzuwenden. Ich glaube, Martin, hast du noch was in Transfer, sonst hätte ich mal kurz demnächst.
Naja gut, ich weiß nicht, ob wir über das Thema Buntic dann nochmal irgendwie größer sprechen möchten oder beziehungsweise das Torwart-Thema.
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also das ist natürlich so ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt sagen, also wie geht man irgendwie auf Leistung ein? Aber du hast natürlich recht, mir das vorher schon ein bisschen angerissen mit dem Thema Identifikation. Da haben wir schon so ein bisschen jetzt über Sousa geredet, aber Buntic ist natürlich so eine Sache. Also es kommt ein neuer Torhüter. Buntic ist ja nicht irgendwie im Gegensatz zu den anderen ausgebrudelt worden, also nicht suspendiert, nicht, also suspendiert ist auch wieder, klingt auch irgendwie schlimmer, als es ist, also nicht irgendwas im Profikader genommen. Aber es ist natürlich schon eine Ansage, sich irgendwie dann halt per Laie einen Torwart zu holen, dann eigentlich offiziell gar nicht so richtig was zu sagen, außer so, ja, den Konkurrenzkampf anzufeuern. Und ich meine, wir wissen ja jetzt 5 Spiele später auch, dass es einfach Stojanovic. Es ist schwierig, lacht nicht. Stojanovic schon einfach diesen Nummer 1 Posten übernommen hat von jetzt auf gleich und so ist es. Und Buntic dann auch erstmal gar nicht im Kader war und dann zumindest nachher auf der Bank war. Und das ist natürlich schon schwierig, vor allem in Bezug auf Identifikation, weil ich glaube, wir sind uns einig, es gab jetzt aus sportlicher Sicht nicht wirklich Gründe, Buntic zu degradieren. Also und meines Erachtens zumindest was man auch von Jendrusch so gesehen hat, wenn ich wieder fand ich, es gab ja auch gewisse Konkurrenz. Also ich meine, Jendrusch war ja nicht schlecht, als er gespielt hat. Also der hat durchaus sich bewiesen in dem Spiel, in dem Buntic ausgefallen ist. Also sehe ich dieses Argument, dass wir brauchen Konkurrenzkampf, nur so halb. Aber deswegen, wie erklärt ihr euch, dass diese Situation, dass man halt mehr oder weniger zumindest von außen ohne Not jetzt da Buntic ein Publikumsliebling wirklich absägt oder degradiert?
Also das ist auf jeden Fall auch die überraschendste Personalie und da würden mich mal wirklich auch die internen Überlegungen und Gründe interessieren, denn so ein Transfer birgt dann schon auch oder so eine Herangehensweise schon große Risiken, weil ich dann eben schon Unruhe auslöse und darum würde mich dann schon interessieren, habe ich aktiv quasi in der Wintertransferperiode nach einem passenden Torwart gesucht oder war das dann eher, sage ich mal, so ein opportunistischer Transfer, wo ich sage, okay, jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben und da erhoffe ich mir jetzt dann eben nochmal einen Konkurrenzkampf oder nochmal ein neues Signal. Also das würde mich halt so ein bisschen interessieren und würde dann auch irgendwie so die Interpretation davon abhängig machen. Weil nämlich, wie du sagst, also es war jetzt nicht das Offensichtliche, dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt auf der Torwartposition tätig werden, sondern da waren eben ganz andere Positionen der Fall.
Also was man ja schon so ein bisschen rausgehört hat aus manchen Gesprächen, war ja im Endeffekt der, dass einfach nochmal ein Typ als Torwart auch irgendwie kommen sollte, der ja, Abstiegskampferfahrung hat und ja sozusagen die Kabine auch ein bisschen besser führen kann. Ja, da sind wir halt alle drei nicht dabei, um es beurteilen zu können. Ich sehe es wie ihr, dass es eigentlich sportlich jetzt nicht wirklich Gründe dafür gab. Also man erinnert sich halt selten an ein Spiel, das uns Buntic irgendwie verloren hat. Aus meiner Sicht ist es auch so, es ist legitim, dass du auch da nochmal den Konkurrenzkampf irgendwie verschärfst. Finds, und ich meine, das hört man ja jetzt auch irgendwie so, in den letzten Tagen gab es irgendwie ein Interview mit Buntic, irgendwie das, wo die Zeichen ja schon sehr stark auf Abschied dann irgendwie im Sommer stehen, was ich unglaublich schade finde einfach. Ich finde, in der Situation, wo du bist, wo du sowieso ja mit den ganzen Trainerwechsel kurz vor dem Jahreswechsel nochmal und dann natürlich auch mit nochmal großen Veränderungen im Kader im Winter eh schon so eine große Unruhe reinbringst, ob du da dieses Fass nochmal hättest aufmachen müssen, wo du natürlich auch weißt, ja, du machst nicht alles, was jetzt irgendwie dem Fußballromantiker-Fan irgendwie gefällt. Ob man da dieses Fass auch noch zusätzlich gebraucht hätte, wage ich zu bezweifeln, wage ich auch immer noch zu bezweifeln. Aber klar, wir sind halt auch nicht dabei. Und muss man aber jetzt auch nach 5 Spielen sagen, der Stojanovic ist jetzt kein Schlechter. Also der ist jetzt nicht vollkommen unbegründet Nummer 1. Nur die Frage ist halt, wären wir jetzt mit Buntic wesentlich woanders?
Ja, das ist, ich glaube, also auf die Leistung, du musst ja gleich schon nochmal eingehen dann in den anderen Spielen, weil ich sehe jetzt auch nicht die unbegründete, die unumfochtene Nummer 1 da drin, ehrlich gesagt, aber es ist, ich glaube, da kann man den nochmal zu.
Ja, absolut nicht.
Aber wie es schon beide ja gesagt hat, eigentlich ist es so ein bisschen die Frage Kosten-Nutzen, ne? Also sich halt dieses Fass aufzumachen, sich da die Unruhe reinzubringen, am Ende des Tages, du leihst ihn ja auch nur, der wird am Ende des Jahres höchstwahrscheinlich wieder weg sein. Und wenn du Buntic damit wirklich vergraulst mit der Aktion, dann ist es natürlich schon Bärendienst irgendwo, ja, super. Also schön Torwart gehabt zu haben, der schon mal Abstiegskampf hatte. Hatte Buntic auch schon mal in seinem Leben. Weiß nicht, finde es jetzt nicht so. Klar nicht als Nummer 1 mit erfolgreichem Abstiegskampf, aber verstehe dieses Argument ehrlich gesagt relativ wenig. Vor allem muss es unbedingt der Torwart sein, der in der Kabine da Rabatz macht. Wofür habe ich denn meinen Vizekapitän, was auch immer? Dann weiß nicht, ob unbedingt der Torwart der sein muss, der in der Kabine da pusht. Deswegen, Argument verstehe ich nicht. Aber ich glaube, zur sportlichen Interpretation kommen wir nachher eh noch ein bisschen. Ich würde jetzt mal auch...
Ja. Ich glaube, der Vollständigkeit aber müssen wir noch einen Transfer erwähnen, nämlich Marx ist nach Braunschweig gegangen. Was mich aber auch noch einen Satz dazu irgendwie dazu führt, finde ich, dass wir auf der Außenverteidigerposition auf beiden Seiten mittlerweile nicht mehr ideal besetzt sind. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, klar. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Na okay, es wurde ja gemunkelt zwischendrin noch irgendwie, dass Paulsen doch auch frühzeitig zurückgeht zu Gladbach, was ja nicht passiert ist. Allerdings ist er jetzt noch da und spielt nie. Deswegen ist es ja tatsächlich so, dass momentan ja, Heinloth ja sowieso gesetzt ist, was in der meisten Zeit ja auch irgendwo okay ist. Aber dann neben Franke tatsächlich auch relativ wenig passiert.
Also ja, und Heinloth ist ja auch jetzt irgendwie mindestens ein Spiel mal irgendwie ausgefallen oder so, wo du dann ja mit Neuberger schon irgendwie einen gewissen Abfall irgendwie offensiv wie defensiv auf der Position noch hast. Und ich finde, zu Heinloth hast du auch wenig Optionen aktuell. Also gegen Bremen hat dann irgendwie jetzt Gebauer dann mal irgendwie nochmal den Rechtsverteidiger gemimt. Ja, aber finde ich überraschend für die vielen Veränderungen, die wir irgendwie hatten, finde ich jetzt die Außenverteidigerposition qualitativ nicht oder auch in der Breite dann nicht mehr besonders besetzt.
Aktuell. Also stimme ich dir zu. Da wären auch so die Überlegungen interessant, weil Außenverteidiger ist ja oftmals halt eine sehr schwere Position und gerade für einen Wintertransfer. Also wo das Angebot nicht so viel vorhanden ist und darum kann ich mir auch einfach vorstellen, dass es da für das, was man gesucht hat, wahrscheinlich auch einfach nicht in das Budget vielleicht reingepasst hat oder dass der passende Spieler dann irgendwie nicht gewollt hat. Das kann ich mir auf der Position sehr gut erklären, aber es wäre interessant zu wissen, ob man eben diese Position auch, wenn es gepasst hätte, angegangen wäre oder ob die überhaupt nicht zur Debatte stand, weil ich stimme dir zu, dass das dann gerade so in der Breite, dass dann schon jetzt teilweise sehr, sehr dünn ist. Also gerade dann auch mit dem Hintergrund, mit Verletzungsanfälligkeit so von manchen Spielern.
Ja, hat ja zwei Seiten. Klar, du sagst, schwer einen zu bekommen, aber Martin sagt ja schon eingangs, warum muss ich ihn dann gehen lassen? Also wieso muss ich Marx gehen lassen, wenn ich irgendwie da Schwierigkeiten habe, das zu finden? Aber hingestellt, wenn Marx hat ja auch nicht viel gespielt und nicht so die Chance bekommen, auch da ist es irgendwie schwer zu interpretieren. Aber ich glaube, wir sollten jetzt mal einen Cut machen. Also wir haben jetzt relativ ausführlich auch schon gesprochen und ohne qualitativ reinzugehen, sondern tatsächlich erstmal das Papier und wir stürzen uns mal in die Spiele, die dann ja, zum Auftakt der Restrunde anstanden und tatsächlich erstmal ein relativ undankbares Programm, muss man sagen, also in den ersten zwei Spielen erstmal auswärts Heidenheim, die immer noch oben dabei sind, dann zu Hause gegen Darmstadt. Natürlich hat man sich trotzdem irgendwie nach dem 3-0 gegen Dresden doch viel erhofft. Also ich habe letztes Mal noch ein bisschen sehr euphorisch meine Durchhalteparolen gegeben. Entsprechend habe ich mir schon so ein bisschen was erhofft, aber am Ende des Tages muss man sagen, also zumindest mal blöd gesagt, dieses Heidenheim-Spiel ist irgendwie wieder so angefangen, hat es doch wie immer, oder? Also wir starten gut und dann kriegt man ein Tor von dem Ex-Ingolstädter. Also, wenn man irgendwie Geld zu viel hat, dann kann man auf jeden Fall mal drauf setzen auf solche Geschichten. Ja, ihr habt es gesehen, das war halt in einem Spiel. Also, der hat auch wieder eigentlich gut angefangen, bis du dann irgendwie dieselbe Tor wie immer einfängst. Oder?
Ja, ich habe das auch ungelogen, glaube ich, hier bei allen 5 Spielen irgendwie stehen, dass wir gut angefangen haben. Also, das ist zumindest eins der wenigen Muster, die sich wahrscheinlich irgendwie durch die Spiele durchziehen. Aber ja, einerseits Tor von dem Ex-Ingolstädter und andererseits auch irgendwie so gefühlt die erste wirkliche Chance, die da direkt das Tor wurde. Also allgemein, das Spiel war ja jetzt von beiden Seiten kein Zungenschnalzer, würde ich mal sagen. Relativ ereignislos in der ersten Halbzeit auch. Vor allem wie mal so irgendwie 1-2 geblockte Distanzschüsse von uns. Aber Heidenheim trifft halt dann auch irgendwie mit dem ersten Torschuss. Ja, und auch am Ende, also finde ich, dass du ja da zu leicht einfach mal wieder verlierst. Bene.
Ja, absolut. Aber was man schon sagen muss, Heidenheim hatte gerade in der ersten Halbzeit eben auch nicht die klaren Chancen und man hat es kompakt verteidigt. Heidenheim war aber schon deutlich überlegen und man hat selber offensiv auch jetzt nicht groß stattgefunden. Also das, wie du auch erwähnt hast, das war mal ein geblockter Schuss, aber das war es dann. Und da muss ich dann schon sagen, klar, Heidenheim, sehr gutes Team oder gutes Team in der zweiten Liga, aber da hätte ich mir dann schon auch mehr erhofft, wenn du dann eben aus der Winterpause kommst und gerade vielleicht dann auf den 3-0 aufbauen willst und so weiter und so fort. Und gerade dann in der zweiten Halbzeit, also wo du dann irgendwie, also nach der Pause hattest du dann das Gefühl, okay, nochmal mit auf jeden Fall neuem Schwung gehst du raus und dann gerade nach dem Anstoß war ja direkt ein Angriff da und da hattest du die erste Chance und kamst dann auch ein bisschen komisches Tor, gerade nach dem Einwurf, wo der Ball dann auch, also wo du so ein bisschen das Spielglück oder das Ballglück da auf deiner Seite hattest, zu dem 1-1 und dann war es aber ja auch schon wieder so, diesen Rhythmus und so hat man nicht mitgenommen, hat dann natürlich dieses blöde Gegentor bekommen, aber danach, da war es mir dann schon im Gesamten zu wenig einfach, dass ich gegen so einen Gegner, der auch nicht den besten Tag hat, dass ich da dann schon eine aktivere Mannschaft und Herangehensweise erwartet hätte.
Ja, es ist doch, irgendwie ist es schon wieder wie oft da. Also du spielst gegen den Gegner, der auf dem Papier erstmal stärker sein sollte, dann aber wirklich nicht seinen besten Tag hat. Das hat man dieses Jahr schon sehr oft, diese Saison. Aber du schaffst es nicht, es irgendwie umzumünzen. Ich meine, in dem Fall dann wieder durch ein bisschen altbekannte Muster, wie das 1-0, ja, erste Chance, das ist wieder eine Flanke, bei dem dann irgendwie der Stürmer relativ ungehindert zum Kopfball kommt, macht er natürlich auch ganz gut, aber na, es ist wie so oft, einfach so eine seichte Flanke, die dann unnötigerweise wieder im Tor verschwindet. Und dann, wie du sagst, ist auch gerade, wenn wir haben gut angefangen am Anfang, wir haben sehr gut angefangen nach der Halbzeit, aber du schaffst es halt, das irgendwie nie so richtig ins Fahrwasser zu bekommen. Und dann, du hast gerade schon das unglückliche Tor angesprochen, schlechter kannst du, glaube ich, nicht einsteigen als neuer Torhüter. Sojanovic mit einem, braucht man nicht so reden, halt ein Riesenbock, aber mein Gott, passiert. Und lässt das Ding halt sich selber reinkullern und am Ende des Tages ist das halt extrem bitter, weil ich mir schon sehr sicher bin, dass wenn der nicht reingeht, dann schafft der Heidenheim an dem Tag auch nicht mehr viel. Ob wir dann ein Tor machen, würde ich wirklich zu bezweifeln, aber dann kriegst du vielleicht dann doch schon den ersten Punkt zum Start ins neue Jahr und das wäre schon wieder eine andere Geschichte gewesen.
Ja, wobei man schon auch sagen muss, dass nach dem 2-1 dann Heidenheim nochmal eine ganze Palette an Chancen irgendwie hatte, wo dann von uns auch wenig irgendwie kam. Klar, also du kommst gut zurück, machst den Ausgleich und kriegst aber halt quasi ja, sofort wieder irgendwie einen in die Fresse im Endeffekt mit so einem vermeidbaren Gegentor und er holt sich halt davon dann aber einfach nicht mehr. Ich habe aber auch ich war in Heidenheim, habe irgendwie mit einem Heidenheimer Kumpel geredet, die wissen auch nicht so wirklich, wie sie gegen uns 6 Punkte geholt haben. Also sowohl Hin- als auch Rückspiel waren ja da jetzt irgendwie eher glückliche Siege für die, aber das zieht sich halt dann auch so ein bisschen durch, dass du das dann auch nicht nutzt, wenn halt ein Gegner, der ganz ordentlich eigentlich in der Saison ist, mal einen schlechten Tag hat, dass du es dann nicht irgendwie ziehst auf deine Seite. Ich finde so in der Schlussphase, ja, war dann auch wenig von unserer Seite noch irgendwie Zwingendes dabei. Ich meine, Röhl fand ich nach einer Einwechslung dann ganz gut, hat sich ja dann auch in den nächsten Spielen irgendwie gezeigt, dass er Stammspielerqualitäten auf jeden Fall hat. Ich hätte mir in sowas dann auch irgendwie einfach noch eine offensivere Variante irgendwie gewünscht, zum Beispiel irgendwie Paulsen dann für Franke mal zu bringen. Paulsen hat ja offenbar in dem Testspiel gegen Würzburg irgendwie eine ganz gute Offensivleistung auch irgendwie gezeigt und ist seither aber wieder irgendwie, haben wir vorher gerade schon geredet, komplett raus wieder. Ja, aber so ist es halt dann ja, ein Spiel weniger von den noch verbleibenden.
Ja, das ist eigentlich irgendwie ganz gut, ganz einfach ganz gut zusammengefasst. Also du kommst halt relativ vorsichtig irgendwie aus der Winterpause und verschenkst halt die erste Chance. Also mit bisschen unnötigen Gegentoren, ein Gegner, der keinen guten Tag hat, aufgebaut. Und ja, wie sagst, eins weniger, wir fangen ein Feld weiter hinten an. Und am Ende bringst du dann auch nichts, dass du, ja, ein bisschen mehr Torschüsse hat man sogar in dem Spiel, aber das bringt dir halt irgendwie am alles nichts, wenn du dann gegen den vermeintlich schlagbaren Gegner wieder nichts selber rausholst, egal aus welchen Gründen. Und weiß nicht, ob da irgendwie noch viel mehr zu sagen ist im Spiel, außer vielleicht, dass dann von den Neuzugängen Sapai und eben Stojanovic angefangen haben in dem Spiel. Da ist mir Sapai ehrlich gesagt noch gar nicht so aufgefallen in dem ersten Spiel. Also, mir ist auch nicht negativ, aber das hat sich ja nachher noch ein bisschen stärker ins Positive gekehrt. Dir weitere Gedanken zu dem Spiel?
Also bei mir steht hier auf meinen Notizen, Sapai ist definitiv eine Verstärkung, extrem ballsicher. Und ich finde, also das kann man, glaube ich, so für die nächsten Spiele dann auch irgendwie mit übernehmen. Aber es ist mir im Stadion auch extrem irgendwie aufgefallen. Du hast einfach einen Spieler im Zentrum, der auch wenn er irgendwie ja, einen Gegnerkontakt hat, wo du jetzt nicht irgendwie sofort Angst hast, dass der den Ball verliert und da irgendwie ein Konter draus wird. Also ich finde, da weißt du einfach, dass bei dem der Ball ganz gut aufgehoben ist. Also ja, mein Fazit im Endeffekt auch irgendwie vorweg genommen. Ich finde, er ist einfach einer der wenigen Neuverpflichtungen in den letzten Jahren, bei dem du wirklich halt von Anfang an irgendwie siehst, ja, der macht uns tatsächlich besser. Also ich weiß nicht, wann wir das zuletzt irgendwie hatten.
Wie es in dir brodelte und du dich nicht ja, zurückhalten sorry. Konntest. Nein, ist ja auch gut. Ja, dann können wir gerne drüber reden. Ich meine, definitiv wird es irgendwie detailliert später noch, aber blöd gesagt, für mich ist das, was Sapai zeigt, das, was man sich von, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, Schendera erwartet hat und nie irgendwie gezeigt hat. Also irgendwie für mich ist der ja, ballsicher wie Sau, ist in jedem Zweikampf drin, und gleichzeitig auch noch Spielmacher. Also der macht irgendwie im Zentrum halt einfach alles. Und das, ja, ich würde es nicht mit ihm überschreiben. Es ist nach den 5 Spielen mal wahrscheinlich die stärkste Verstärkung, die wir seit sehr langer Zeit hatten. Also vor allem so als Kaltstart. Oft ist es ja so, du holst irgendwen und sagst, naja, der braucht ein bisschen Zeit. Aber sagen wir mal, Sapai braucht nicht viel Zeit.
Also da kann ich euch komplett zustimmen. Man hat direkt erkannt, dass das wirklich eine Verstärkung ist. So ein Spieler, den du auch haben willst auf der 6, mit den von euch schon eben angesprochenen Eigenschaften. Und gerade auf der 6, wo ja dann auch ein häufiger Wechsel stattfand, wo vielleicht dann auch manche Erwartungen nicht erfüllt wurden. Also hat man da gemerkt, okay, der kann dich wirklich nach vorne bringen.
Ja, dann haben wir das erste Spiel, war durchwachsen. Und dann das zweite Spiel, sicherlich keine einfachere Geschichte, zu Hause gegen Darmstadt. Ich weiß nicht, ob man es dann noch durchwachsen nennen kann. Also für mich war das Spiel einfach unglaublich ernüchternd. Also klar, fängt es dann wieder so ein bisschen unglücklich an, nachdem du in 15 Minuten halt ein mega schönes Gegentor bekommst. Und Skarke, wobei ich auch hatte vielleicht einfach mal da provokativ in die Runde gefragt, hätte man den als Buntic nicht sogar irgendwie rausgeholt? Ist das nicht so ein Ding, bei dem man irgendwie, ich saß da und habe mir gedacht, das ist so ein typisches Buntic-Ding. Natürlich ist der schön getroffen und alles und ordentlich Wucht hinter, aber geht halt aufs kurze Eck. Und mein klar, würde ich nicht sagen, dass es ein Torwartfehler ist, das wäre glaube ich zu weit gegriffen. Aber das ist für mich so ein Ding, wenn Buntic irgendwas konnte, dann war das halt mal die Hand dahin reißen.
Ja, also ich weiß nicht, ob ein Torwart da irgendwie zustimmt, aber tatsächlich habe ich mir auch gedacht, naja, es ist halt das Torwart-Eck. Ne? Also, was soll ich sagen? Ja.
Echt? Echt, also interessant, da eure Gedanken zu hören. Also ich, auf das bin ich irgendwie gar nicht eingegangen, weil klar, ich bin jetzt auch nicht der Torwart-Experte, aber der war für mich einfach sehr, sehr gut getroffen. Und sowas kann immer mal passieren. Weil was mir aber aufgefallen ist, wie das Tor entstanden ist, dass du halt einfach, das viel zu einfach geht mit einer Verlagerung, quasi fast noch aus der eigenen Hälfte, glaube ich, ist halt deine komplette Seite offen und ist sehr, sehr viel Platz da. Klar, kann immer auch mal sein, dass du eine Seite bewusst offen lässt oder das Risiko gehst, aber dann waren es effektiv zwei Pässe, also der öffnende Pass aus der gegnerischen Hälfte oder eben um den Mittelfeldkreis herum und dann die Reingabe von außen und dann kommt der gegnerische Spieler einfach zum Torschuss. Dass er das überragend macht und alles, kein Thema, aber das ist mir eher aufgefallen.
Ja, also vielleicht nochmal, um es hier zu spezifizieren, also ich würde es auf jeden Fall auch nicht als Fehler irgendwie angehen, weil für das Ding auch zu überraschend. Aber halt so ein Ding, wo ich einfach gedacht hatte, in dem Moment, in dem es passiert, ja, muss halt auch irgendwie alles nicht sein, was uns da passiert. Aber wie du schon sagst, klar, das muss auch gar nicht passieren, die Situation muss nicht passieren. Auch da, ich muss sagen, es war auch wie Glück jetzt. Ich meine, er legt den Ball sich so halb nach oben, halb verstolpert er ihm. Also ich will gar nicht, weiß gar nicht, ob er den wirklich so haben will. Also dass er diesen First Touch. Aber am Ende des Tages sieht das natürlich alles mega geil aus und macht er technisch auch toll. Aber du kannst auch nur sagen, naja, wenn halt alles irgendwie kacke zusammenkommt, dann startet das Spiel gegen Darmstadt halt auch so.
Ja, vor allem passt es irgendwie schon wieder zu der Saison vom FC und zieht sich wie so ein roter Faden durch. Du hast vielleicht mal eine Ansätze, wie gesagt, die ersten Minuten waren deine Anstrengung und die Bemühungen sichtbar und dann kriegt man ein Gegentor, teilweise durch einen eigenen Fehler, da war es jetzt eben auch daneben durch eine sehr gute Einzelaktion des gegnerischen Stürmers. Klar, über die Möglichkeiten vorher haben wir gesprochen und dann irgendwie verlierst du so den Faden wieder. Und da dachte ich mir, okay, das irgendwie, also wie gefühlt irgendwie Sprung in der Schallplatte. Ja.
Vor allem, weil vielleicht ist es auch irgendwie zu einseitig, wie ich mich daran erinnere, aber für mich ist es halt, wie gesagt, du verlierst den Faden und in dem Spiel passiert nachher auch irgendwie, das Einzige, was passiert ist, dass wir schon noch gut verteidigen irgendwo und auch viel mit Glück verteidigen. Aber du hattest irgendwie immer das Gefühl in diesem Spiel, dass es richtig, richtig bitter werden könnte. Also wie viele Chancen halt Darmstadt in diesem Spiel hat und wie viel die liegen lassen haben, da ist sie wirklich schlecht geworden. Ich habe das Gefühl, naja, das Beste in dem Spiel war wirklich, dass wir das Torverhältnis nicht versaut haben.
Ja, also da ist tatsächlich dann auch bei allen positiven Sachen, die man sicherlich irgendwie in diesem Jahr auch irgendwie rausziehen kann, muss man da am Ende des Spiels dann schon irgendwie auch irgendwie ja, den Expected Goals Wert oder so, der bei Sky, ich glaube, wir hatten auch danach bei uns geschrieben, ja, noch nie bewusst irgendwie wahrgenommen, dass es im Spiel so hoch war. Das hat dann zum Teil schon daran erinnert, dass es auch irgendwie Ausmaße irgendwie vom Hinspiel hätte annehmen können. Hat es nicht, ja, aber das war
31 Torschüsse.
Ja, genau. Also ich glaube auch über 6 Expected Goals oder so war bei Sky zumindest angezeigt. Ich bin da über die Berechnung manchmal nicht ganz sicher, aber auch bei anderen Seiten irgendwie zumindest über 4. Ja, also wie gesagt, ist klar, nicht so schlecht reingekommen, aber das war es dann halt auch. Darmstadt unglaublich einfach dann auch immer wieder ins letzte Drittel gekommen und natürlich haben die dann halt auch vorne einfach die Qualität, zumindest zu Abschlüssen zu kommen. Haben mit Sicherheit nicht unglaublich viel daraus gemacht, aber fand es auch, wie ihr sagt, ja, schon ernüchternd. Klar, man muss vielleicht dann noch irgendwie sagen, Stojanovic wurde dann ausgewechselt, Jendrosch hat in der zweiten Halbzeit noch einiges gehalten, sieht dann beim zweiten Gegentor aber auch nicht gut aus, kommt natürlich dann auch noch hinzu. Das zweite ist dann, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen Fairplay-mäßig so mit Fragezeichen irgendwie dahinter, da hätte Darmstadt auch irgendwie den Ball rausspielen können, müssen sie nicht. Ist auch klar, dass wir deswegen das Spiel nicht verloren haben, ist auch klar, aber ja.
Ja, allein beim drüber reden zieht es schon wieder runter irgendwie dieses Spiel. Weiß nicht, mit dem allem, was man sich irgendwie vorgestellt hat vor der Winterpause und dann spielst du so ein komisches Heidenheim-Spiel und dann mit Darmstadt-Spiel, ist ja okay, das Aufbäumen ist irgendwie komplett weg wieder, was sich ja Gott sei Dank danach noch so ein bisschen ändert, aber Darmstadt war tatsächlich zum zweiten Mal die Saison irgendwie schon so ein bisschen Zäsur.
Ja, und um in dem Bild von vorher halt im Endeffekt zu bleiben, ja, es ist halt dann wieder ein Spiel weg, ja, dass du nicht auf deine Seite ziehen konntest. Ja, und irgendwie bleiben einfach halt dann nicht mehr viele.
Aber es kommen ja noch welche. Und das nächste, ich meine, jetzt vorher gesagt, was irgendwie schwierige Ausgangspositionen gegen den Start irgendwie in die Restrunde angeht und nach Heidenheim und Darmstadt war sicherlich in Nürnberg auswärts kein Spiel, von dem man sagt, ach jetzt, also jetzt holen wir auf jeden Fall die Punkte. Wie ich so gerne sage, doch es kam anders. Ja, ich weiß nicht, also ich habe als Vergleich irgendwie gesagt, das Einzige, was mir einfällt irgendwie aus der jüngeren Historie, was mir ähnlich aussah, war irgendwie das Pokalspiel Bayern gegen Gladbach, bei dem du einfach irgendwie den vermeintlichen Underdog hast, der komplett aufbrilliert, alles funktioniert und eine Defensive beim Gegner hat, die ja wirklich gar nichts auf die Rette bekommen hat. Und so stand es dann nach entspannten 13 Minuten 1-0 in Nürnberg. Nur halt nicht wie erwartet von Nürnberg, sondern für Ingolstadt. Und die professionelle Einschätzung davon möchte ich gerne von euch hören.
Wenn es so professionell geht, dann...
Bene, du bist doch, was hier professionelle Einschätzung geht, der Erste. Also ich bin fürs Quatschreden da, Martin ist irgendwie hier so Fankultur und sowas und du bist für professionelle Dinge da.
Ja, dann danke für diese Blumen. Also ja, wenn wir schon über dieses Spiel reden, du hast es schon getroffen. Also irgendwie hast du gedacht, was ist denn jetzt los? Also eine Ingolstädter Mannschaft, die du fast nicht mehr wiedererkennst, die in Fußball spielt, wo du sagst, ja, der ist mitreißend. Also so willst du ihn auch als Fan sehen. Dann im Mittelfeld, also gerade durch Sarpay, der ein überragendes Spiel gemacht hat, also viele Zweikampfgewinne und dann geht's sofort in die Tiefe und mit zwei, drei Pässen bist du vor dem gegnerischen Tor und kommst zum Abschluss und hast sehr, sehr gute Chancen, wo du dann einfach auch noch deine Tore machst. Also das muss ich schon sagen, also ich habe die Mannschaft oder das Spiel auch komplett nicht wiedererkannt und das ist so eine Ähnlichkeit, die einzige, die dir dann kommt, wie du schon erwähnt hast, wäre dann irgendwie so das Spiel Gladbach gegen Bayern. Und da muss ich sagen, also ich habe ja dann, wir haben ja ein bisschen so in der Gruppe geschrieben und ich habe ja dann schon in der ersten Halbzeit gesehen oder geschrieben, also ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine Ingolstädter Mannschaft so stark gesehen habe, also wo ich sage, ja, also die eben den klaren, durchdachten Fußball spielt und wo dann auch noch so viel aufgeht. Weil, also was dann ich auch krass fand, also du hattest zum einen diese Zweikampfgewinne und dann war es aber auch so, also gerade wenn du ein Tempo-Fußball spielst, dann ist es ja schon so mal, dass ein Ball ein bisschen zu weit geht und dann eben der verspringt zum Beispiel oder weil du mit so einem hohen Tempo agierst, dass dann irgendwie der Gegner wieder den Ball bekommt, aber also gefühlt ist der Ball an den Spielern von Ingolstadt geklebt. Also da ist ja wirklich fast alles dann aufgegangen und das war schon, also ja, also also ich glaube, mit dem oder mit so einem Ding hat keiner gerechnet.
Ja, also von wie vielen Seiten ich das gehört habe, und da stimme ich auch vollkommen zu, dass es tatsächlich irgendwie die besten 15, 20 Minuten irgendwie waren, die ich von der Schanzer Mannschaft irgendwie je gesehen habe. Also zumindest fällt mir gerade nichts ein, was irgendwie da noch drüber stehen würde. Und ja, ich fand dieses Gefühl auch einfach so Wahnsinn, wieder zu entdecken, dass du einfach mal das Gefühl hast, wow, das ist einfach nicht nur ein Sieg, das ist ein überzeugender und in dieser Höhe verdienter Sieg. Das kannte ich ja gar nicht oder kenne ich auch von mir nicht, weil ich ja dann doch immer irgendwie auch das Haar in der Suppe noch irgendwie suche und denke, aber wenn das so und so gelaufen wäre, dann hätte es ja auch irgendwie so und so kippen können. Aber an dem Tag halt einfach gar nicht. Also klar, hast du auch nicht 90 Minuten auf unglaublich einem Niveau gespielt, sondern hast auch immer irgendwie Phasen gehabt, wo es natürlich irgendwie dann auch mal Nürnberg nochmal irgendwie mit ein bisschen mehr Glück an dem Tag irgendwie hätte zurückkommen können. Und ich war mir auch beim 4-0 noch nicht sicher, ob wir das holen. Aber realistisch betrachtet war es halt einfach von vorne bis hinten dann ein mega gutes Spiel. Ja, Ayensa hätte noch ein paar Tore mehr schießen können, glaube ich.
Ich finde es einfach wunderschön, wie du sagst, ich suche normal jedes Haar in der Suppe, habe aber keins gefunden, war einfach alles super. Und dann nochmal gleichzeitig aber sagst, ja, aber klar, Nürnberg hätte schon da und da irgendwie noch ein Tor schießen können. Und auch beim 4-0, war ich mir nicht sicher. Es ist sorry, einfach
aber so bin ich halt.
Ja, um da vielleicht mal Martin also da irgendwie beizuspringen, also beim 4-0 dann nicht mehr. Aber also wir haben ja dann schon gerade nach dem 2-0 noch geschrieben, dass schon die Frage ist, wie lange hältst du diese die physische Spielweise eventuell durch? Kommst dann mal, brauchst du eine Pause, kommst dann mal vielleicht ja zu einem Abfall, wo du dann sagst, du greifst dann nicht mehr so hoch an, sondern du irgendwie stellst dich eher kompakt in die eigene Hälfte rein. Aber da ist ja auch, dann war gerade mal eine Chance von Nürnberg und dann steht es irgendwie 3-0. Und dann, also spätestens da dachte ich, okay, das ist jetzt dann wirklich, also da gibt's dann keine Zweifel. Und also was mir dann noch so kam, also ich habe mich halt wirklich da immer, also gedacht, mehrmals während des Spiels, an was erinnert dich das oder wo hast du das vielleicht schon mal gesehen und so, kam mir dann noch die Dortmunder Elf und der Klopp zu ihren besten Zeiten. Also wo du sagst, ja wirklich, du attackierst vorne, du hast eine brutal physische Spielweise, gehst dem Gegner sowas von auf die Nerven, der macht dann aber auch Fehler und ich glaube, das muss man vielleicht an diesem Tag auch erwähnen. Also Nürnberg hat ja gar nicht stattgefunden. Also die haben auch immer wieder diese Ballverluste irgendwie gehabt und selbst dann irgendwie die Auswechslung Mitte der ersten Halbzeit von Nürnberg, die hat ja dann auch überhaupt nicht gefruchtet. Also das muss man natürlich erwähnen, aber soll die Leistung von Ingolstadt an diesem Tag nicht schmälern.
Was ich halt da auch so beachtlich finde bei diesen Balleroberungen, ist halt echt, dass wir im Endeffekt im Zentrum mit zwei Spielern gespielt haben, während Nürnberg halt einen 4-3-3 eigentlich drei Leute dann im Zentrum hatte und die kein Land gesehen haben. Also natürlich in allererster Linie gegen Sape, der da irgendwie halt mindestens die Doppel-6 in Einzelpersonen war. Aber ja, das ist Wahnsinn, aber stellt euch mal vor, wir hätten jetzt nach diesem Spiel aufgenommen. Da haben wir ja richtig Glück gehabt, dass wir da noch irgendwie jetzt oder zumindest ein Spiel mit Euphoriebremse irgendwie drin haben, weil sonst, das hätte ja gar nicht zu uns gepasst.
Ja, jetzt erklärt sich das, was ich vorher gesagt hatte, mit dem, es gab Gründe nicht aufzunehmen nach dem nicht weiter erwähnenswerten Spiel gegen den Club, weil wir jetzt schon sehr stark ins Schwärmen verfallen. Also, Martin hat ja gerade schon mal gesagt, also an dem Tag, in den zwei Spielen auch davor hat man schon gesehen, Sapai ist ein richtig guter Transfer. In dem Spiel haben wir gedacht, ach du Scheiße, hey. Also hier haben wir inzwischen geschrieben, also Sapai und Pick müssen definitiv zum Dopingtest. Da habe ich ein bisschen der Jenser unter den Tisch fallen lassen, weil der hätte auch nochmal schon zum Dopingtest gedurft nach dem Spiel. Das war schon aller Ehren wert. Und hätte ich auch gerne weiter so von den drei Herrschaften und von allen elf, die da gespielt haben.
Aber was natürlich auch, und da kann man ja jetzt auch so ein bisschen auf den Rehm-Fußball irgendwie kommen, dass es eben genau das auch ist, was er, glaube ich, spielen will, nämlich halt schnelles Umschalten und die Balleroberungen und so weiter. Und auch da kann man im Endeffekt schon als Fazit von dem Spiel halt irgendwie sehen, dass Nürnberg halt da krass in dieses offene Messer irgendwie gelaufen ist, während auch halt irgendwie bei dem Spiel schon klar war, dass es gegen Sandhausen halt definitiv nicht so sein wird, weil die werden diese Fehler nicht machen. Also dass das ein komplett anderes Spiel ist. Also das hast du ja da auch schon irgendwie gesehen. Oder zumindest ich in meiner Grundpessimismus habe das natürlich da direkt schon mal mit eingebracht. Aber ja.
Direkt mal das Versagen mit eingeplant. Danke, Martin.
Also ich glaube nicht nur du. Also bist davon ausgegangen, dass natürlich dieses Spiel gegen Sandhausen und zu Hause ein ganz anderes Spiel wird, auch wenn man natürlich gehofft hat, dass gerade dieser Schwung und dieses außergewöhnliche Spiel mitgenommen wird.
Ja, ich will noch ein paar Sachen ergänzen, bevor wir auf das wunderbare Spiel gegen Sandhausen eingehen. Zum einen 5 verschiedene Torschützen, das ist natürlich auch, das ist immer so ein bisschen die Frage, ist es Qualität oder ist es halt irgendwie so ein bisschen unser Problem? Toll, endlich mal wieder ein paar Probleme reindichten in das 5-0 in Nürnberg. Nein, 5 Offensivspieler, es waren 5 Offensivspieler getroffen haben, oder? Ja. Pick, Ayensa, Vico, Schmidt, Soleimani. Ja, 5 Offensivspieler. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist so ein bisschen, ja, Kutschke hat in dem Spiel nicht gespielt. In der Vergangenheit hat man ja immer irgendwie so gedacht, naja, gegen Dresden und gegen Nürnberg habe ich ganz gern Kutschke dabei, weil da hat er schon Bock. Da hat er schon richtig Bock. Aber ich glaube, das hat diesem Spiel wirklich gut getan. Also weil diese Spielweise, die ihr beschrieben habt, also dieses unglaubliche Tempo, ich weiß nicht, ob das so unglaublich gut funktioniert hätte mit Kutschke.
Also ich finde auch, dass Schmidt eigentlich aktuell ja die bessere Kutschke-Lösung irgendwie ist. Ist zumindest so ein Gefühl. Also auch in den Kickernoten schlägt sich es manchmal nicht so ganz nieder, aber ich finde, er arbeitet schon gut und passt aber trotzdem auch in dieses Umschaltspiel ganz, ganz ordentlich rein. Ja, ist so ein Gefühl, ich kann es auch nicht irgendwie jetzt an konkreten Situationen irgendwie belegen, aber ich finde schon, dass er unter Rehm mehr angekommen ist, als er das irgendwie unter Schubert oder auch Petzold irgendwie war. Auch wenn sich den Toren jetzt noch nicht so niedergeschlagen hat.
Also ich stimme euch dazu. Also gerade wenn ich wirklich diesen Fußball in der Form spielen will, dann ist Kutschke wahrscheinlich also nicht der oder ist einfach nicht der perfekte Spielertyp dafür, sondern der hat eben andere Stärken. Der kann eben auch wenn wir hatten ja die Diskussion häufiger, Marco, der kann dann eben oftmals auch halt als Wandspieler agieren, kann den Ball halten, kann auch hat eine gewisse Kopfballstärke. Aber wenn ich wirklich diesen Spielstil spielen will, Balleroberung möglichst schnell in die Tiefe, auch den Gegner schon brutalst, vielleicht situativ in der gegnerischen Hälfte nerven, dann ist einfach Kutschke nicht der perfekte Spielertyp.
Ja, ich glaube, das ist ganz zusammengefasst. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt in diesem System Bremen zumindest mal schwierig werden würde erstmal. Also klar, wir verletzen uns irgendwie, uns verletzen sich alle. Weißt du nicht, wie lange du wie viel Stürmer hast, aber ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt im nächsten Mal aussieht. Weil ich glaube, ganz fit ist er ja noch nicht, aber da kommen wir gleich mal rein. Er ist sowieso erstmal ausgefallen, ist ja erstmal nicht offiziell aus sportlichen Gründen nicht in der Elf gewesen. Ja, das war's, das Nürnberg-Spiel. Was irgendwie, ich weiß nicht, das hat längere mal wieder gute Laune irgendwie nach einem Ingolstadt-Spiel. Okay, nach dem Dresden-Spiel auch, aber nachdem hatte ich mal richtig gute Laune. War auf jeden Fall ganz nett. Und jetzt habt ihr das gerade schon mal beide so ein bisschen angeteasert. Also man hat sich natürlich zum einen viel erhofft für das Sandhausen-Spiel, weil es einfach, naja, gegen den direkten Konkurrenten, magisches 6-Punkte-Spiel, zu Hause, wieder mal ein paar Zuschauer im Stadion. Wohl wissen natürlich gleichzeitig, dass die Spielweise von Sandhausen uns genauso wenig liegen wird, wie es vorher die ganzen Fehler uns von Nürnberg natürlich gelegen haben. Aber wenn wir vor allem, weil wir bei allem waren und sonst was, muss ich auch da wieder sagen, also das Sandhausen-Spiel hat mich unglaublich angepisst.
Back to Earth.
Einfach, das ist wirklich back to Earth. Also dieses Sandhausen-Spiel war für mich so wirklich so richtig wieder geerdet. Also du hast halt die Chance, wirklich endlich mal einen Schritt zu machen, nachdem wir vorher irgendwie schon gesprochen, wir haben 2 Spiele verloren. Also verloren im Sinne von die Aufholjagd ist verschoben. Dann gewinnst du unerwartet 15-0 auswärts in Nürnberg und dann hast du den direkten Konkurrenten vor der Brust und das ist einfach so ein richtiges Rotspiel. Und professionell würde ich gerne natürlich auch was wissen, Bene. Wie würdest du das Rotspiel bezeichnen?
Es war halt leider der zu befürchtende Abnutzungskampf zwischen 2 Teams, die eben hinten drin stehen. Und das eine Team musste nicht so stark wie das andere Team, denn man hat auch klar erkannt, dass eben Sandhausen im Zweifel mit dem Unentschieden leben kann oder gut leben kann, weil man eben dann den Abstand wahrt, während es eigentlich für den FCI zu wenig war. Und dann ist es aber so, dass es natürlich eine ganz andere Systematik ist, wenn ich das Spiel selber machen muss, wenn ich selber unter Druck stehe, als dass ich eben den Gegner, der offensiv spielen will, vorne attackieren kann und zu Fehlern zwingen kann. Das sind eben 2 komplett verschiedene Spielstile. Und das war dann halt leider zu befürchten und dann eben auch zu erkennen, dass das dann halt zumindest diese Mannschaft aktuell nicht oder noch nicht spielen kann, während halt einfach Sandhausen das gemacht hat, zum Teil, was sie machen mussten. Und eben Ingolstadt eben in diese Zweikämpfe, in diese körperliche Spielweise vielleicht auch gezwungen hat, beziehungsweise damit eben so ein bisschen die Luft genommen hat. Und vor allem sieht's dann, dass ich das vielleicht noch ausführe, und vor allem sieht das dann natürlich genau für den, sag ich mal, Fan, der das Spiel sieht, ja, schon, du definierst es oder du bezeichnest es als Sortspiel oder sieht zumindest nach keinem mitreißenden Fußballfest aus.
Ich würde es gar nicht als Rotspiel irgendwie bezeichnen. Also du hast halt das Gefühl, irgendwie jede der beiden Mannschaften wusste schon noch, was sie sich da irgendwie einlassen. Vor allem eben auch Sandhausen. Also die haben genau gewusst, was sie zu erwarten haben und haben im Endeffekt auch genau das gebracht, was halt Nürnberg irgendwie vermissen hat lassen, nämlich halt irgendwie einfach dagegen zu halten und haben dann auch am Ende aus meiner Sicht das Ergebnis mit heimgenommen, was sie sich irgendwie vorgenommen haben. Also klar kommt erstmal, wenn du von Anfang an irgendwie das aufziehst, irgendwie dazu, dass du irgendwie einige kurzfristige, wahrscheinlich Corona-bedingte Ausfälle irgendwie noch mit drin hattest, wo natürlich schon die Aufstellung nochmal irgendwie ordentlich durcheinander gewirbelt wird oder wo du sagen musst, ist wahrscheinlich ein bisschen weiter weg von der Idealaufstellung. Also ich irgendwie sehe Cavadillas irgendwie im rechten Mittelfeld, Keller irgendwie kurzfristig noch als der Kutschke des kleinen Mannes irgendwie da vorne mit reingestellt. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich bin genauso enttäuscht wie ihr. Also ich fand die ersten 15, 20 Minuten sogar noch ganz, ganz ansehnlich irgendwie, aber auch da wahrscheinlich mit zwei Augen zugedrückt. Aber ja, am Ende musst du halt einfach irgendwie sagen, das ist das Spiel, das du gewinnen musst. Am Anfang, es wird dir auch irgendwie im Vorfeld, finde ich, auf der Pressekonferenz und so weiter irgendwie suggeriert, dass du auch gegen so einen Gegner irgendwie Lösungen parat hast, aber du siehst sie halt noch nicht. Also die Lösung scheint ja dann irgendwie gewesen zu sein, irgendwie Heinloth prügelt da irgendwie 380 Flanken irgendwie in den Strafraum gegen halt irgendwie zwei so 1,93 Kanten irgendwie und Ayensa schaut, ob er rankommt. Also ja, war offensiv einfach dann wieder das komplette, ich will nicht sagen Gegenteil, weil es halt einfach ein komplett anderes Spiel aus Nürnberg war, aber zumindest wieder das alte Problem.
Ja, aber schon viel Gegenteil. Also zwei Sachen einfach nur so aus den Statistiken des Kickers geklaut. 6 Torschüsse. Wir reden nicht von Schüssen aufs Tor, die pariert werden mussten, sondern 6-mal geschossen irgendwie in Richtung Tor. 6. 41% Zweikampfquote. In dem Abstiegskampfkracher irgendwas 41%. Also es ist echt scheiße. Und dann halt so Sachen, genau wie gesagt, ich meine, da war null Esprit, es war gar nichts da. Du denkst dir so, Ayensa, da muss doch jetzt endlich der Knoten geplatzt sein. Natürlich war das schwer, natürlich war vorher klar, dass 1000 genau weiß, wir stellen uns hinten rein, 0-0 passt schon, ist alles in Ordnung. Aber das wirklich, da war halt null Esprit, da ging gar nichts nach vorne. Da hat irgendwie niemand mal irgendwie eine Idee gehabt. Genau was du sagst, das wurde halt irgendwie nach vorne geprügelt. Und am Anfang hast du noch schön ein bisschen auf Keller geprügelt und dann gemerkt, warum Keller wirklich kein Stürmer ist. Weil, er ist ja nett da vorne gewesen, aber Ball festmachen kann er halt leider auch nicht so gut. Und das war klar ungünstig mit den Ausfällen kurzfristig, aber ehrlich gesagt, dieses ganze Nausenspiel wieder unglaublich genervt. Dann kommt natürlich alles, wie es kommen muss. Dann kriegt dann Safa eine gelb-rote Karte. Ich habe ehrlich gesagt immer noch nicht die Wiederholung von dieser zweiten gelben Karte bekommen. Aber im Stadion habe ich echt gedacht, ich raste komplett aus. Also dieser Schiedsrichter hat sich gefühlt irgendwie das ganze Spiel schon auf den eingeschossen. Also Safa liegt zwischendurch mal irgendwie 2 Minuten am Boden und er lässt sie nicht behandeln. Nachher dann kriegt er irgendwie fürs erste taktische Foul okay, eine gelbe Karte kann man auf jeden Fall geben. Aber dass er dann gelb-rot zieht für das Ding, ist das irgendwie nachvollziehbar?
Nee, also mindestens mit der FCI-Brille mit Sicherheit nicht. Ich meine, für sich genommen, ja, ist es wahrscheinlich keine Fehlentscheidung oder so, aber halt im Anbetracht der Linie, die er halt irgendwie laufen hat lassen, ist es halt einfach purer Quatsch, wenn du mich fragst. Also es ist ja auch alles, aber keine Absicht. Er will halt irgendwie den Gegenspieler irgendwie sich weghalten und rutscht irgendwie blöd mit der Hand ins Gesicht von dem. Kann schon sein, dass es nach Regelbuch irgendwie gelb ist, aber es ist halt, wenn man irgendwie sieht, was er sonst halt irgendwie laufen lassen oder wo er irgendwie die Karten hat stecken lassen, ist es wirklich Quatsch. Und natürlich ja, macht er da halt auch irgendwie das Spiel irgendwie damit dann kaputt, finde ich.
Dann ist es natürlich irgendwie unglücklich, ja, bist du in Unterzahl gegen einen Gegner, gegen den du eh schon keine große Idee hast. Aber was dann irgendwie für mich wirklich an dem Tag nur noch für Kopfschütteln gesorgt hat, ist, dass du dann vor allem in Form von Stojanovic wirklich ein Zeitspiel auspackst, ohne, also ich werde nicht mehr, also wie man so hart penetrant und frech auf Zeit spielen kann, im Abstiegsendspiel gegen, natürlich du bist zu 10, ja, und aber du hast endlich wieder irgendwie ein paar Zuschauer im Stadion und du musst irgendwie mal rankommen, du bist halt 10 Punkte hinter der ganzen Geschichte. Und dann spielst du so dermaßen auf Zeit, lässt dir die gelbe Karte noch geben. Ich glaube, weniger Freunde kannst du dir nicht machen vor der Südtribüne. Also es gab es nicht wenige, inklusive mir, die da doch sehr erbost waren und sich auch da wieder vielleicht den Ex-Torhüter gewünscht hätten.
Ja, also wir waren ja nebeneinander gestanden und haben auch da mal wieder unsere Meinung irgendwie geteilt und auch lautstark kundgetan. Und sind ja auch von dem einen oder anderen oder der einen oder anderen dann auch im auf der Süd irgendwie bestätigt wurden. Mich würde Benes Meinung da tatsächlich auch nochmal interessieren. Ich habe schon auch noch Leute irgendwie danach gehört, die dann gesagt haben, naja, muss halt da den Punkt dann irgendwie mitnehmen und Sandhausen bringt nochmal irgendwie 3 offensive Spieler und so weiter. Aber die Frage ist ja schon dann irgendwie, also wie viel Vertrauen hast du denn dann in die Mannschaft, wenn du dann davon ausgehst, dass wenn du ein Mann weniger bist, dass Sandhausen dann mit Sicherheit noch das 1-0 macht. Also ich sehe es wie du und ich bleibe auch bei meiner Meinung, dass du halt das, du hast so wenig Spiele noch, wenn wir schon so viel drüber geredet, du spielst gegen den direkten Konkurrenten, ist ein 6-Punkte-Spiel daheim, da musst du auf Sieg gehen. Also klar musst du dann vielleicht nicht mit 10 Mann irgendwie alle Schleusen irgendwie aufmachen und noch 3 Offensivspieler bringen, wenn du irgendwie ein Mann weniger bist, das mag ja sein, aber zumindest doch weiterhin nach vorne spielen und die Chance suchen. Also alles andere kannst du machen, aber dann halt nur, um irgendwie dann auf dem Papier irgendwie mehr Punkte in der Rückrunde zu holen als in der Hinrunde. Aber das ist dann Pseudo-Abstiegskampf, das hat für mich nichts mit irgendwie tatsächlich noch das zu versuchen, was immer suggeriert wird, nämlich halt tatsächlich jede Chance zu ergreifen, die Klasse zu halten.
Eine Ergänzung für Bienes Meinung. Wie du gesagt, genau wie du sagst, du musst ja nicht Harakiri spielen, so zählen. Aber du kannst doch nicht 5 Minuten von der Uhr nehmen. Und vor allem, was ich mir gesagt habe, also für mich war das auch nicht stringent. Also gefühlt hat Rehm draußen ein bisschen rumgeflucht währenddessen. Und dann haben wir irgendwann in irgendwo Höhe der Mittellinie mal einen Freistoß und spielen den ohne Restverteidigung aus. Also nur der Freistoßspielende ist noch hinten. Alle anderen sind sie vorne. Aber gleichzeitig spielt er dann hinten wie ein Irrer auf Zeit. Also das hat sich mir auch in dem... Also gefühlt war da auch keine Einigkeit im Team. Also ein Teil war irgendwie schon der Meinung, wir machen da noch was. Und eine Person war definitiv der Meinung, wir machen heute gar nichts mehr. Und ich finde das halt vor allem, ich meine ganz ehrlich, du hast endlich wieder ein paar Zuschauer im Stadion. Du kannst das doch nicht so dermaßen jede Euphorie zerstören nach diesem Nürnberg-Spiel. Ich komme da nicht klar drauf. Sorry, Bene. Jetzt zurück von Emotionen zu Fakten.
Da ist der Marco mal wieder im Stadion und dann hier sowas. Das kannst du auch nicht bieten. Nein, also mich hat es auch überrascht, dass man das dann machte, weil eben, aber dazu kommen wir dann vielleicht auch gleich noch, denn in der aktuellen Situation ist es halt schon so, du hättest eigentlich in diesem Spiel die 3 Punkte gebraucht. Ich kann es mir nur so erklären, dass man das dann schon eben nicht in das offene Messer laufen will, dass dann der Torwart mit seiner Erfahrung eben auch schaut, dass man eben keinen dummen Fehler macht, um dann so ein bisschen das Spiel zu beruhigen. Aber in dieser Form und Länge hat es mich auch überrascht, weil eigentlich wäre meine Herangehensweise auch gewesen, dass ich sage, ich versuche es auf jeden Fall nochmal nach vorne zu spielen, schaue aber, dass ich in den Minuten nicht sofort ein dummes Gegentor mir fange. So dass ich zumindest bis zuletzt oder bis zum Schluss die Chance offen halten kann, mit vielleicht einem langen Ball, mit einer Flanke, mit irgendwie einem hohen Ball und dann auf den zweiten Ball gehend nochmal zu einem vernünftigen Abschluss zu kommen und mir dann die Chance auf 3 Punkte eröffnen.
Ja, und wie du sagst auch, Marco, ich meine, das ist das erste Spiel seit Ewigkeiten wieder vor heimischem Publikum. Du hast keine organisierte Stimmung wie überall in Deutschland, aber du hast Fans da, die das Spiel gegen Nürnberg gesehen haben, die eine gewisse Aufbruchstimmung irgendwie mitbringen und sich auch davon irgendwie führen lassen wollen von einer Leistung auf dem Rasen. Ich glaube, wenn da früh das 1-0 gefallen wäre, dann hätte die Hütte auch gebrannt. In dem Spiel aber halt nicht und mit so einem Spiel oder so einer letzten Viertelstunde dann kannst du es dann auch, finde ich, nicht erwarten, dass das Publikum dann dir irgendwie zur Seite springt in der Situation. Es ist halt wieder eine verschenkte Chance, auch wieder halt die Leute wieder zurück ins Boot zu holen.
Ja gut, und bis langsam werden die Punkte halt einfach dünn und so. Das ist halt, mehr wie du es vorhin schon mal sagst, also wenn man es einfach nur um Theorie am Ende sieht, es ganz gut aus, weil du hast ja ein paar Punkte geholt, ist es halt blöd, dann ist es Abstieg auf Raten, so zögerst du es halt nur heraus. Klar, wenn du jetzt 100.000 verloren hättest, sieht es ganz bitter aus, aber, also bitter die See aus. Aber es bringt nichts. Ich meine, wenn wir jetzt in 5 Spieltagen sagen, ja, aber wir haben wieder 2-mal unentschieden gespielt, dann ist es halt vorbei. Deswegen, ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich fand das ganze Gebaren von ihm auch tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Also ich glaube, da funkt's schon ganz gut. Aber, mein Gott, nächste Chance vertan. Nächstes Spiel. Was haben wir jetzt an dem 23. Spieltag? Gegen Bremen. Auswärtsspiel Bremen, wieder ein richtiges Hammerspiel. Bremen davor 7-mal in Folge gewonnen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. heißt, du gehst halt in dieses Spiel rein, denkst dir, oh mein Gott, hoffentlich sind Duxch und Füllkrug irgendwie kurzfristig mit Magen-Darm raus oder so, weil sonst wird's, glaube ich, richtig eklig. Aber es hält sich in Grenzen, das eklig, zumindest was das Zählbare angeht am Ende des Tages. Also irgendwie haben wir's raus. Also das ist natürlich ein ganz anderes Spiel als gegen Nürnberg. Also da sind wir weit entfernt davon zu sagen, dass wir da wunderbar mitgespielt hätten und unglaublich den Gegner in die Wand gespielt hätten. Ja, ich halte mich mal zurück mit meiner Einschätzung. Martin, du warst doch eh gerade schon.
Ja, also das ist jetzt wiederum ein Spiel, wo ich schon sagen muss, ne, da kannst du relativ wenig, mit Ausnahme vielleicht von der Chancenverwertung, tatsächlich irgendwie kritisieren. Das ist wieder mehr einfach irgendwie ein Gegner, der uns dann irgendwie für diese Spielweise entgegenkommt, wo Platz ist für Konter. Klar, bist du diesmal irgendwie nicht so kaltschnäuzig wie gegen Nürnberg, aber ich finde, da ist jetzt wenig Spielraum tatsächlich irgendwie sich darüber aufzuregen. Also ich bin da ganz, ja, also klar, es ist auch wieder, muss halt sagen, es hat der Punkt, der dir im Abstiegskampf einfach 0,0 hilft, aber es ist zumindest, wo ich sage, da bin ich mit einem guten Gefühl irgendwie rausgegangen aus dem Stadion.
Also, da stimme ich Martin in großen Teilen zu. Oder auch dir, Marco, klar war es nicht das Spiel, was gegen Nürnberg war, aber ich glaube, das konntest du auch nicht erwarten, dass dir das sofort wieder gelingt, auch wenn natürlich es vielleicht in Ansätzen ähnliche Systematik war. Du spielst auswärts bei einem Gegner, der deutlich andere Ambitionen hatte, aufzusteigen, beziehungsweise einfach im oberen Tabellendrittel steht und der dann sicher auch selber Fußball spielen will. Und dann war dann aber auch klar, dass das wahrscheinlich in der Form, wo die Bremer aktuell sind, dass die auch eben gewisse Chancen haben werden und gerade auch mit dem Potenzial in der Offensive vorne drin. Und ich finde dann auch, also gerade in der ersten Halbzeit hast du es nicht so schlecht gemacht. Also wenn du zu Ballgewinnen gekommen bist, dann wurde auch wieder, eben wie vorher erwähnt, sehr, sehr schnell mit ein, zwei Pässen wurde der Raum genutzt und du warst dann fast vor dem gegnerischen Tor. Und dann wäre es eben halt sehr, sehr wichtig gewesen, dass du eine dieser wirklich sehr, sehr vernünftigen Chancen auch eben machst, weil dann kann das eben zu einem anderen Spiel kommen. Weil das fand ich schon, also schon gut, dass du halt wirklich dann wieder, das heißt, teilweise auch in der eigenen Hälfte den Ball gewonnen hast und dann eben sehr, sehr schnell eben mit zwei Pässen vor das gegnerische Tor gekommen bist. Und da hattest du eben große Chancen. Ich glaube, Marco, da willst vielleicht dann du später noch was dazu sagen. Zu einem gewissen
Spieler. Erstmal sagen, ich fand es gar nicht schlecht gemacht. Also ich fand das Spiel gar nicht schlecht. Ehrlich gesagt, wir mit einem Bremen zu Hause vor relativ viel genug Zuschauern, 7 Spiele in Folge gewonnen, absurd starkes Sturmduo da vorne drin. Man eigentlich muss davon ausgehen, dass es da richtige Haue gibt, habe ich vorhin nur gedacht. Deswegen, im Endeffekt finde ich das gar nicht schlecht. So einen dringenden Einwurf, Martin, das ist so
Ich wollte noch sagen, und dann noch dazu fällt Zapai irgendwie aus, also da wurde mir halt auch noch Angst und Bange. Ne?
Das ja, genau, also der für Stabilität und Ballbesitz gesorgt hat, fällt auch noch aus, genau, zusätzlich. Und dafür finde ich es gar nicht schlecht. Ich glaube, was da ganz klar geworden ist in dem Spiel, ist, wer die bessere Mannschaft ist. Es war vollkommen klar, da hat Bremen nicht viel dran irgendwie rütteln lassen, aber wir haben das genau, was gesagt wurde, echt gut gemacht. Wir haben die Nadelstiche gesetzt. Wenn wir mal den Ball hatten, ging das Ding aber so dermaßen schnell nach vorne und nicht irgendwie hoch und wir hoffen mal, dass irgendwer irgendwie hinverlängert, sondern tatsächlich auch immer ein bisschen, ja, ist man mal flach, ist mal ein Steckpass, ist mal irgendwie durchgekommen, dann, worauf du ja gerade anspielst, ist Fico zweimal durchgekommen. Mei, da muss man halt mal mindestens anderthalb von machen. Das muss man auch sagen. Also beim ersten klar ist es irgendwie schwierig, legt ihn am Torwart vorbei und er, mit rechts kannst du den nicht machen und er ist ziemlich schnell. Dass das nicht einfach ist, mir auch klar, aber es war halt extrem kläglich vergeben. Und das zweite Ding, da hat er halt dann einfach Angst, dass er eingeholt wird, schießt aus 16 Metern, 2 Metern ein Tor vorbei. Auch das kannst du in der Situation einfach nicht bringen. Aber insgesamt von der Spielweise fand ich das vollkommen okay. Wir haben natürlich absolut viel Glück gehabt. Stojanovic hat hinten ein paar ganz gut rausgeholt. Wenn Bremen ein bisschen mehr Glück da in dem 16er hat, ein bisschen mehr Konsequenz, dann fangen wir uns auch einige. Aber am Ende des Tages muss man einfach sagen, man, wir müssen uns nicht entschuldigen für den Punkt. Also, klar ist der ein bisschen glücklich. Aber wenn dann halt irgendwie es Bremen erst nach 75 Minuten schafft, einen zu machen mit 23 Torschüssen und wir dann halt ein, ja, zwischen Genie, Größenwahn und bisschen Glück, dann Feature dieses Ding da irgendwie noch reinkegelt, nein, dann ist es halt ein Punkt, den du mitnimmst und der okay ist.
Also ich bin da klar für Genie.
Ja. Für den Fitcho-Hype von Martin muss Zeit sein. Also bevor man zu dem Gesamtfazit kommt, finde ich schon noch wichtig, dass man darauf eingeht, auf die zweite Halbzeit, weil das war dann schon ein Unterschied zu der ersten Halbzeit. Also da hat man dann eben nicht mehr so stattgefunden, sondern hat sich sehr, sehr in die eigene Hälfte drängen lassen. Und da dachte man wirklich oder hatte dann das Gefühl von außen, okay, also irgendwann klingelt es jetzt dann, weil das war ja dann wirklich Dauerdruck und es kam eine Flanke nach der anderen und dann musste ja irgendwie auch, glaube ich, kurz vor dem Tor war es dann irgendwie Antonitsch auf der eigenen Linie retten. Also da hast du schon gemerkt, es nimmt immer mehr zu und da fand ich da ein bisschen, oder hätte ich mir auf jeden Fall deutlich mehr gewünscht, dass ich zumindest situativ noch irgendwie mal auch höher dann angreife und so weiter, um ein bisschen Entlastung zu schaffen. Ist gegen Bremen in der Form schwer, brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist halt eben auch klar, wenn ich dann 45 Minuten eben diesen Dauerdruck oder der auf mein eigenes Tor kommt, dann wird es eben auch schwer. Also das vielleicht schon noch als Aspekt, dass das für mich so zwei verschiedene Hälften waren, während das in der ersten Halbzeit dann wie von den Chancen auch oder von der Qualität der Chancen zum Teil relativ offen war, musste man schon sagen, das war in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so für mich erkennbar. Und dann kriegst du eben auch folgerichtig das 1-0 irgendwann, wenn es dann vielleicht auch erst in der 75. Minute ist. Und dachtest, okay, irgendwie gefühlt, ja, jetzt ist das Spiel oder jetzt wird es super schwierig oder das Spiel ist eher schon fast vorbei. Und dann kommt eben so ein Tor oder da könnt ihr dann genauer drauf eingehen.
Ich würde einfach mal sagen, also Martin schwärmt sicherlich ein bisschen, aber vielleicht einfach nur mal auch deine Lanze gebrochen. Wie gesagt, also klar, die zwei Vorher, die darfst du nicht so kläglich vergeben, aber trotzdem irgendwie das Selbstvertrauen zu haben und halt einfach den Mut zu haben, in der Situation in der 85. Minute den halt so nochmal aufs Tor zu bringen, nach den zwei vergebenen Chancen, das ist schon auch gut. Also, ich meine, da gibt es sicherlich viele, die dann irgendwie gedacht haben, oh, vielleicht kann ich ihn abstoppen und irgendwie nach hinten spielen oder so, deswegen Chapeau, dass er den überhaupt aufs Tor versucht. Und klar, ja, Martin ist für Genie, ich bin für 99% Glück, aber die Idee ist schon mal gut gewesen.
Ja, und auch zu den Chancen davor, klar, darf er die auch machen, ist ganz klar, aber es zeigt halt einfach auch immer wieder, in welche Abschlusschancen er irgendwie kommt, dass er unglaublich Schritt nach vorne gemacht hat gegenüber irgendwie Anfang der dritten Liga. Das heißt, so ein, was ich noch irgendwie sagen wollte, war eher einfach, dass es halt einfach weit entfernt war von Angsthasenfußball. Also sowohl die Aufstellung auch, weiter mit zwei Stürmern irgendwie zu spielen. Ich finde auch Linsmeier hat das nicht schlecht gemacht da als Saarpfeif-Vertreter, hat jetzt nicht die beste Note irgendwie beim Kicker bekommen, wurde dann auch ausgewechselt, weiß nicht, ob da einfach die Luft auch nicht für 90 Minuten gelangt hat. Aber es war schon natürlich auch ein gewisses Risiko irgendwie dabei, was schon irgendwie teilweise das Gefühl gab, dass da Bremen einfach irgendwie ein Mann mehr irgendwie in einer gefährlichen Zone auch zum Teil ist. Und klar war da Glück dabei. Aber von der Einstellung her war das top. Also da ist auch nach Fehlern immer mal wieder irgendwie nachgegangen geworden und dann irgendwie unkonventionell gerettet worden. Also Franke ist da ja prädestiniert dafür, irgendwie gerne mal einen Fehler zu machen, aber sich halt dann irgendwie mit allem, was er hat, irgendwie reinzuwerfen und dann auch irgendwie mit mehr Glück als Verstand dann den Ball auch meistens noch irgendwie wieder zurückzuholen. Also das hat schon Spaß gemacht. Ja?
In Phasen. Also was mir nicht Spaß gemacht hat, war das, was Bene vorher meinte mit dem, ich habe 30 Minuten nur darauf gewartet, dass jetzt Tor 1, 2 und 3 fallen, aber insgesamt definitiv, es ist sehr wichtig, sich halt auch bei so einem Spiel nicht zu verstecken.
Ja, und also, dass Bremen dann irgendwann den Druck erhöht und dass du dann Chancen irgendwie hast und die dann auch halt nicht mehr irgendwie in Antonitsch auf der Linie steht und so weiter, dass das halt einmal passiert, ja, das schiebe ich eher mehr auf eine wirklich starken Bremer Mannschaft, die nicht umsonst die letzten 7 Spiele auch gewonnen hat.
Ja. Ich meine, das Problem, musst du ja auch sagen, ist, dass das halt in einer anderen Konstellation, wenn du jetzt nicht eben in dieser Phase wärst, wo du eben wirklich eigentlich, du brauchst 3 Punkte, in einigen Spielen, um noch irgendeine Chance zu haben, dann könntest du sagen, ja, also mit diesem 1-1 kann man in Bremen gegen diese Bremer Mannschaft, die jetzt eben, also zumindest ein sehr ernsthaftes Wörtchen um den Aufstieg mitredet, kannst du damit sehr, sehr gut leben. Aber in dieser Phase, in der du halt aktuell bist, ist es dann schon fast wieder zu wenig. Das ist eben das Dilemma.
Ja, also dass das mehr ein Achtungserfolg und gut für die Moral ist, als dass es tatsächlich irgendwie in der Tabelle weiterhilft, da glaube ich, sind wir uns auch alle einig.
Ja, sind also die kleinen Dinge, dass diese dreimal in Folge nicht geschlagen worden. Ein Gegentor in den drei Spielen. Und davon war auswärts Nürnberg und auswärts Bremen dabei, klar. Also es sind die kleinen Dinge, wir müssen aber jetzt auch mit den großen halt auch einfach anfangen. Wir haben über die Spieler jetzt schon mal einen so teilweise geredet, aber jetzt haben wir eben 6 Neuzugänge. Sie haben alle schon gespielt, manche mehr, manche weniger. Wie bewertet ihr es jetzt? Also, hast du gesehen, also die größte Baustelle, haben wir am Anfang gesagt, ist die Innenverteidigung. Da hat jetzt dann, ja doch, Muslio ab und zu mal gespielt, Stefanovic glaube ich nur einmal, oder? Also, das war schon 2 Spiele gespielt, weiß ich nicht genau. Wie ist da eure Einschätzung? Also ist das jetzt schon eine Verstärkung, ist es die, die wir brauchen? Also auf dem Papier, wenn das rausgekommen ist, ist es ja definitiv gefestigter geworden. Aber ist es das Gesamtgefüge? Sind es die beiden? Ist es einer?
Also bei Stefanovic bin ich tatsächlich noch irgendwie so ein bisschen unschlüssig, da jetzt irgendein Fazit zu ziehen, auch weil es tatsächlich, glaube ich, irgendwie 70 Minuten gegen Sandhausen war, ist dann, glaube ich, auch irgendwie angeschlagen oder so raus. Und das war dann irgendwie gefühlt die Halbzeit, in der er quasi durchgespielt hat, irgendwie die gegenüberliegende Seite, wo du es irgendwie nochmal ein bisschen schwerer im Stadion siehst. Also gefühlt ist er halt irgendwie eine Kante, die man da hinten schon irgendwie drin brauchen kann. Bei Muslio, glaube ich, kann man schon irgendwie sich so ein kleines Urteil irgendwie erlauben. Und das ist aber trotzdem schwierig, weil die Statistik für ihn definitiv spricht. Ich glaube, er hat erst ein Gegentor jetzt kassiert, hat gegen Nürnberg und gegen Sandhausen keins und jetzt das eine gegen Bremen, bei dem er ja dann aber beteiligt ist, übersprungen wird. Man könnte vielleicht auch über Aufstützen irgendwie sprechen, aber wird halt keiner abpfeifen. Also ich will ihn jetzt nicht uneingeschränkt in den Himmel loben. Also er hat auch gegen Nürnberg irgendwie so einen Fehler in der Spieleröffnung irgendwie gehabt. Ja, wenn Nürnberg da was draus macht, dann sind wir tatsächlich irgendwie bei 2-1 in der Phase, in der das nochmal irgendwie kippen kann. Ich habe aber das Gefühl, dass er schon irgendwie eine gewisse Stabilität reinbringt, die auch irgendwie einem Antonic irgendwie hilft. Also der wirkt mir, finde ich, da auch wesentlich stabiler und es scheint zumindest irgendwie ein ganz, ganz ordentliches Duo zu sein. Das ist eigentlich das, was ich so ganz positiv rausziehe.
Ja, mir geht es halt sehr ähnlich. Also ich glaube, da ist Stefanovic, ja, zu wenig Fall, zwar noch viel zu sagen, aber ich bin auch mal kurz gefasst einfach zu Muslio. Defensiv finde ich es ordentlich. Ich finde, dass es der Spielaufbau halt viel besser aussieht, als das war, unabhängig von dem Fehler gegen Nürnberg, aber es sieht für mich viel versierter aus, was natürlich jetzt auch ein bisschen dran liegen kann, dass du halt einen Sapai vor dir spielen hast, von dem du weißt, naja, der kann was anfangen mit dem Ball, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es passiert jetzt mehr aus der Innenverteidigung raus als davor. Das Gefühl, immer nur zwischen den Innenverteidigungen hergeschoben wurde und dann zurück zu Buntic. Kann aber dem Gesamtsystem geschuldet sein. Und das, was ich ganz interessant finde, was mir genau gegangen ist, ich finde, Antonic ist irgendwie in dieser Kombination wesentlich, wesentlich besser geworden. Und vielleicht ist es für ihn tatsächlich das, was gut ist, dass er nicht irgendwie der bessere von beiden sein sollte, sondern dass er halt einfach jetzt einen ordentlichen Partner neben sich hat. Aber mein Gott, 3 Spiele. Ich glaube, da kommen noch ein paar, um das zu bewerten.
Also ich kann euch da eigentlich in allen Punkten nur zustimmen. Also das Überraschendste für mich ist wirklich das Antonic, wo ich gedacht hätte, okay, der wird dann wahrscheinlich nicht mehr von Anfang an spielen oder wird auf jeden Fall keinen Stammplatz mehr haben, dass dann der fast so ein bisschen zu einem Hoch kommt, beziehungsweise aufblüht. Bei Muslios finde ich auch, dass auf jeden Fall positive Ansätze da sind, aber dass man da jetzt natürlich noch schauen muss, wie kommt dann jetzt auch in den nächsten Spielen eine Konstanz rein, wie präsentiert er sich da und also Stefanovic kannst du nicht bewerten nach der Spielzeit bisher.
So, der fast Namensvetter Stojanovic, extrem durchwachsen angefangen, würde ich mal sagen. Wir haben ja relativ viele, also ich glaube, das ist der mit den meisten geredet haben heute. Also wir haben durchwachsen angefangen, dann die Geschichte jetzt mit dem Zeitspiel und zwischendrin ganz gut. Aber nach den 5 Spielen jetzt wirklich die Frage, weil Martin, du hast ja am Anfang so ein bisschen angekriesert, ist er jetzt die unumfochtene Nummer 1? Also bringt er so viel, dass man sagen muss, okay, das ist deutlich besser als Jendrusch oder Buntic?
Also ich finde, du kannst ihm jetzt gegen Sandhausen und gegen Bremen keinerlei Vorwürfe machen, also außer das Zeitspiel, aber das würde ich jetzt mal behaupten, das kam ja dann auch nicht nur von ihm, sondern muss ja auch irgendwo angeordnet gewesen sein. Ich finde, er ist beim Rauslaufen bei hohen Bällen, wirkt er auf mich schon irgendwie sicherer als Buntic. Auf der Linie ist Buntic stark, da müssen wir nicht drüber reden, aber ich finde auch, da hat jetzt Janovic den einen oder anderen mal irgendwie ganz gut rausgenommen. Klar, der Einstieg hätte beschissener nicht sein können, wenn du eh schon irgendwie als der Publikumsliebling-Verdränger irgendwie kommst und dann diesen Bock irgendwie machst und dann im zweiten Spiel auch irgendwie beim ersten zumindest irgendwie ein Gegentor kriegst und dann irgendwie noch ausgewechselt wirst und so. Klar, aber also wenn man es rein sportlich betrachtet, klar kann er die Nummer 1 sein.
Ja, was ich mir irgendwie schwer tue, ist halt dieses Argument, kommt um den Konkurrenzkampf zu beleben, und da muss ich halt sagen, also mein Gott, kommt. Schießt einen Bock, schießt einen halben Bock und ist sonst ordentlich. Ich finde, er ist in keiner Form irgendwie besser irgendwie als Buntic. Das mit dem Rauslaufen bei hohen Bällen, das sehe ich gar nicht mal so. Ich finde, klatscht schon einiges auch irgendwie dann. Klar ist Buntic auch immer irgendwie für irgendwas gut gewesen. Aber ehrlich gesagt finde ich es, mir überwiegt, klar, auch ein bisschen aus Fanbrille, mir überwiegt einfach so dieses Unnötige zum sportlichen Vorteil, den mir daraus irgendwie zieht gerade.
Naja, also das schließe ich nicht aus, dass es mir nicht genauso geht.
Also absolut, also gerade das habt ihr schon auch wieder komplett treffend gesagt. Also der hat natürlich einen richtig, richtig blöden Start. Also weil nämlich gerade in dem ersten Spiel, da wo dann vielleicht auch in Heidenheim nochmal mehr möglich gewesen wäre, kriegst du dann so ein Gegentor. Und ich finde es auch schwer, noch ein Gesamtfazit zu ziehen. Also es sind auch wiederum die von zum Teil Martin erwähnten Punkte da, Ansätze, wo du sagst, ja, okay, man kann wahrscheinlich die Überlegung verstehen, aber bisher ist es noch nicht so, dass man sagt, also gerade unter den Aspekten von vorher, die wir diskutiert haben, das ist der Top-Neuzugang. Also da bin ich sehr, sehr gespannt auf die nächsten Spiele, weil also gerade du hast natürlich schon auch gesehen, also in Bremen hat er schon auch ein paar Bälle vernünftig raus, also das muss man dann schon auch sagen, also gerade da in der ersten Halbzeit, genau, also bin ich gespannt auf die nächsten Spiele, um das zu sehen. Und andererseits, Marco, muss ich hier natürlich sagen, also wenn wir als Schanzer Zeitspiel das Zeitspiel schon im Namen haben, dann muss es da ja zumindest den einen oder anderen Pluspunkt vergeben.
Ich glaube, du hast die Stellungnahme auf Twitter nicht gelesen. Ich habe mich in unserem Namen heftigst distanziert von diesem Zeitspiel, das unseren Namen hier diskreditiert. An der Stelle nochmal, ich bin immer noch der Meinung. Egal. Aber ich glaube, wie du schon sagst, Mina, ich glaube, wir brauchen auch einfach noch ein paar Spiele, um da irgendwie ein richtiges Fazit zu ziehen. Es geht ja gerade so ein bisschen das Gefühl. Ich meine, über Sabai haben wir jetzt vorher schon mal einiges gesagt. Also, der tut uns richtig gut. Also, das ist schon richtig, richtig gut. Und mich wundert es tatsächlich, also ich habe vor allem nach dem Spiel gegen Club nochmal nachgeschaut gehabt, dass wir den tatsächlich nicht ausgeliehen haben, sondern dass wir den verpflichtet haben. Also, okay, gut. Finde ich toll. Jetzt hoffen wir mal, dass die Vertragsmodalitäten auch so sind, dass wir ihn, egal wie die Saison ausgeht, auch noch unter Vertrag haben. Aber das ist, glaube ich, und das haben wir vorher schon gesagt, einer der besten Transfers seit einer ganz langen Zeit, auch wenn es jetzt erst 5 Spiele waren und wir vielleicht in 10 Spielen sagen, naja, okay, gucken wir mal nochmal. Ja, ansonsten, wen haben wir noch? Pick, weiß nicht, Licht und Schatten, oder? Also teilweise, vor allem dieses Clubspiel, gigantisch. Und dann Spiele, bei denen ungenaue Abspiele, irgendwie auch nicht so wirklich ballsicher teilweise. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, wie ihr euer Bild bisher gemacht habt.
Also ich finde, man kann auch da wieder die Überlegung erkennen, warum er in dieses Spielsystem reinpasst und warum man ihn geholt hat. Aber ich sehe es wie du im Endeffekt. Ja, er hat diese Qualität gegen Nürnberg aufblitzen lassen, hat dieses 1-0 halt mit einer Einzelleistung auch irgendwie erzielt, ist aber halt in den anderen Spielen sehr häufig auch mal irgendwie zu verspielt und ja, trennt sich dann nicht im besten Moment irgendwie vielleicht vom Ball oder macht zu wenig da irgendwie draus. Positiv kann man aber auch schon halt irgendwie sehen, dass er ja, die individuelle Klasse irgendwie mitbringt, um halt auch mal irgendwie vielleicht ein oder zwei irgendwie aussteigen zu lassen und glaube ich auch einen ganz ordentlichen Abschluss irgendwie hat, um dann halt ja, mal ein Tor zu machen.
Also ich finde, dass er vom Spielertyp her sehr, sehr gut reinpasst, also gerade zu dem Fußball, den im Rehm spielen will. Und dass man natürlich aber auch quasi zum Beispiel so eine Einzelaktion wie bei Nürnberg im Hinterkopf hat und dass da aber natürlich also diese Konstanz oder dass es da auf jeden Fall noch deutlich, deutlich Potenzial nach oben gibt. Also gerade wenn man dann eben so ein Spielertyp ist, eben der oftmals ins 1 gegen 1 gehen kann, dann ist natürlich auch wichtig, eine gute Entscheidungsfindung zu haben, okay, jetzt ist es sinnvoll, in so ein 1 gegen 1 zu gehen und jetzt ist vielleicht ein Pass oder eine andere Aktion sinnvoller.
Auch da wird die Zeit zeigen, auch wenn wir ihn noch nur ausgeliehen haben, also das wird die Zeit eher nur noch 11 Spiele sein, höchstwahrscheinlich. Den letzten Zugang ist vielleicht auch eher schwer, noch was zu sagen. Soleimani hat zwar schon ein Tor geschossen gegen Nürnberg in seinen 15 Minuten Einsatz, dann nochmal eine Halbzeit gegen Sandhausen gespielt, aber so richtig, also ich zumindest, würde jetzt gerade noch gar nicht so viel dazu sagen wollen, können tatsächlich.
Ja, wenn ihr... Er hat natürlich gegen Sandhausen auch jetzt irgendwie nicht dazu beigetragen, dass da offensiv was ging. Andererseits war er ja wahrscheinlich nicht ohne Grund irgendwie kurzfristig dann auch aus der Startelf raus, in der er eigentlich schon auf dem Spielberichtsbogen irgendwie stand. Also weiß dann nicht, ob er da hundertprozentig fit war. Hab auch irgendwie jetzt gegen Bremen wurde ja auch nur eingewechselt und gehört, dass er da auch irgendwie mit der Rippe oder so irgendwie unter der Woche Probleme hatte. Also ja, muss man auch mal schauen. Ich meine, er kam ja auch jetzt nicht als Goalgetter. Das hat ja jetzt seine Vita auch nicht unbedingt hergegeben, aber ich glaube, er bringt auch das Tempo mit, plus ist aber auch
bullig
groß genug, um irgendwie vielleicht mal ja, ein Kopfballduell zu gewinnen. Insofern auch da kann man irgendwie einen Sinn dahinter erkennen.
Ist es auch wieder der bessere Kutschke-Typ, theoretisch. Also nee.
Ja, aber so als Bandespieler da tatsächlich taugt, das ist die andere Frage. Also ich sehe ihn schon als anderen Typ als jetzt Schmidt und Kutschke, hätte ich gesagt.
Ja, da tue ich mir ein bisschen schwer, allein von der Physis, würde ich das noch sagen, aber ich tue mir echt schwer, gerade das mehr einzuschätzen als das. Da müssen ein paar Minuten mehr her. Jetzt haben wir es vorhin schon gesagt, also wir haben über die Abgänge geredet, ein paar sind irgendwie aus den Mentalitäten irgendwie blöd, ein paar haben wir uns auch sportlich gefragt, was es soll. Vermissen wir jetzt aktuell Beister und Stendera? Bei allen anderen würde ich jetzt gerade eh mal ausklammern, dass sie sportlich irgendwie eine Rolle gespielt hätten.
Nee.
Also stimme ich komplett zu, also gerade in diesem System, was du spielen willst.
Wie bewertet ihr die Transferphase jetzt? Wir haben gerade schon gesagt, es ist ein paar Spieler ist gewesen, ein paar kann man auch gar nicht bewerten, aber jetzt Gefühl nach 5 Spielen, das, was erhofft war, mehr, weniger?
Also von den Leistungen jetzt, die die Spieler gebracht haben, die verpflichtet wurden.
Ja, genau, einfach jetzt noch 5 Spielen, so viel man es halt irgendwie bewerten kann. Ist es das, was ihr euch erhofft habt aus dem Qualitätsboost aus dem Winter oder eben an irgendwelcher Stelle?
Haben sie schon, glaube ich, jetzt bei diesen einzelnen Spielern also erwähnt. Du hast auf jeden Fall Spieler, wo du sagst, klar, Verstärkung. Du hast dann aber auch Spieler, wo du sagst, die Ansätze sind sichtbar und das kann auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn ergeben. Aber da ist es natürlich auch schwer, jetzt schon eine Einschätzung zu treffen, weil, wie schon auch erwähnt, der eine Spieler war auch schon früher da, der andere Spieler kam erst kurz vor Transferschluss dazu. Dann geht es auch wieder, wie sich die Mannschaft dann einspielen kann. Und dann hattest du zum Teil dann wieder eben Ausfälle, beziehungsweise durch Corona wurde was durcheinander gewirbelt. Da ist es natürlich auch schwer, dann jetzt schon eine komplette Einschätzung zu treffen und dann hast du halt so Spieler wie eben Soleimani oder Stefanovic, die eben noch sehr, sehr wenig gespielt haben, wo du jetzt nicht sagen kannst, hier, welche Rolle werden die auch in Zukunft spielen? Also zum auf jeden Fall quasi ein gemischtes Fazit, aber mit wo ich schon sage, ja, also die Transfers scheinen für mich stimmig zu sein und Sinn zu ergeben, aber mein Punkt eben wahrscheinlich halt eben deutlich zu spät und ich hätte mir das dann, wenn möglich, schon früher gewünscht.
Ich habe es ja vorher auch schon gesagt, dass ich überrascht war, dass es doch so viele Veränderungen gibt, was man aber in dem Zuge halt auch berücksichtigen muss oder glaube ich auch ein Gedanke mit dabei war, ist, dass du eben durch neue Spieler eine gewisse Unverbrauchtheit oder so ein bisschen aus der Negativspirale der negativen Stimmung vielleicht auch aus der Hinrunde irgendwie rauskommst, dass du neue Spieler mit reinbringst, die irgendwie unbeschwert neue Energie mit reinbringen können und zusätzlich dann aber, ich glaube auch, dass jetzt an der einen oder anderen Ecke schon aufgeklungen ist, eben auch den Kader besser machen, konkurrenzfähiger machen und ich glaube, da sind wir uns ja auch alle einig, dass das jetzt im Vergleich zur Hinrunde wesentlich konkurrenzfähiger irgendwie wirkt.
Eine These noch irgendwie dazu, ist natürlich ein bisschen schwierig, ohne genau zu wissen, was da irgendwie so alles geschrieben steht irgendwie dahinter, aber wir hatten eh einen relativ großen Kader. Es kamen nochmal 6 Leute dazu, auch wenn 2 ausgeliehen waren. Du gehst natürlich jetzt schon in der Form auch ein deutliches wirtschaftliches Risiko irgendwo. Also klar, jetzt ist immer die Frage, wie genau sind die Verträge ausstaffiert? Sollten wir absteigen am Ende der Saison? Wie viele lösen sich automatisch auf oder eben nicht? Also Geschichten. Aber was mich schon so ein bisschen natürlich gewundert hat, ist, ich habe auch nicht mit 6 Neuen gerechnet. Vor allem eben auch aus dem Hintergrund, du hast eh einen Riesenkader, du musst die Leute alle bezahlen, du hast 3 Trainer auf der Payroll, hast auch noch zusätzlich einen sportlichen Leiter, wie auch immer es genau hieß, auch noch auf der Payroll theoretisch. Ist es nicht irgendwie alles gerade viel Risiko auch? Vor dem Hintergrund, dass es verdammt große Aufgabe war, das noch einzuholen?
Das ist halt super schwer von außen zu beurteilen, also ohne die genauen Zahlen, die internen Budgetplanung zu kennen, also wie sehr jetzt ich das Risiko fahre und das auf Kante genäht ist, da fällt es mir halt wirklich schwer, das von außen zu beurteilen. Also das glaube ich, da bräuchte man einfach mehr, sage ich mal, Inside-Informationen. Also natürlich, wie gesagt, die 6 Transfers, das sollte eigentlich nie der Fall sein, dass du im Winter 6 Transfers machen willst oder sollst oder musst, weil das deutet immer darauf hin, dass du halt, dass irgendwas nicht passt, dass du wahrscheinlich dann zu lange irgendwas, irgendwie vielleicht die Probleme überdeckt hast, weil das muss ja dann schon immer das Ziel sein, dass ich im Sommer sowas mache. Und ich glaube schon, dass dann einfach erkennbar ist, dass einfach der Plan, den man im Sommer vorhatte, also mit einer fast unveränderten Mannschaft und dann, wenn dann erst auf den letzten quasi Transfertagen, wo die Transfers kamen, dann da in die zweite Liga zu gehen, dass der einfach nicht aufgegangen ist.
Also ich glaube, das Vertrauen habe ich jetzt zumindest schon, dass die Entscheidungen, die da im Winter getroffen wurden, jetzt nicht komplettes Risiko sind, dass wenn wir absteigen, da der Laden irgendwie zusammenbricht. Dafür ist, glaube ich, jedem im Verein schon bewusst genug, dass dieses Szenario dritte Liga realistisch ist. Dafür sprechen ja auch irgendwie Laien und so weiter. Ich denke, klar, hat man nochmal irgendwie so eine gewisse Abwägung irgendwie getroffen zwischen Ausgaben und irgendwie sich wehrlos irgendwie ergeben.
Ja. Nein, das ist ja, wie ich eingangs meinte, also das Bien hat ja auch gesagt, es ist natürlich schwer zu sagen, wie es genau aussieht. Ich meine, wo mir die Gedanke halt immer herkommt, ist ja so ein bisschen einfach aus dem letzten Jahr. Ich meine, letztes Jahr bist du aufgestiegen und dann haben sich plötzlich so viele Verträge irgendwie verlängert mit Spielern, die du gar nicht wolltest, blöd gesagt. Und es ist natürlich die Frage, wie viel Altlast hast du irgendwie noch in Verträgen oder wie viel konnte jetzt halt vor allem besser für uns geregelt werden. Wir hatten eine These, ich kann es auch nicht bestätigen oder was anderes dagegen sagen.
Also ich glaube auch nicht, dass wirklich, das wäre schon sehr, sehr komisch, wäre, dass du, gerade weil es eben nicht war, dass du eben, sagen wir, vielleicht mal einen Punkt hinten warst oder so, sondern du hattest schon einen deutlichen Abstand, wäre es für mich jetzt von außen sehr, sehr komisch, wenn da wirklich das komplette Risiko gegangen wäre. Also das, weil damit muss man dann einfach auch als sehr, sehr ernsthaftes Szenario rechnen. Und ich hoffe dann eben, wie auch von euch schon erwähnt, dass man das halt vor allem dann Vorgriffe waren und man dann eventuell vielleicht auch bei den Laien Möglichkeiten drin hat, wenn der Spieler dann eben passt, dass man den Spieler auch binden kann. Weil nämlich, also das meinte ich dann eben davor mit, für mich sind jetzt so klare Pläne erkennbar, wie der Trainer spielen will. Ich glaube, mit so einer Mannschaft oder mit den Verstärkungen ist es dann auch in einigen Punkten sehr gut möglich. Und also gerade als, also ich würde mir dann auch wünschen, dass dann der Trainer auch mit zumindest ein Kernteil der Mannschaft dann auch diese Möglichkeit hat, selbst wenn man dann eben in die dritte Liga geht, dass der Weg fortgesetzt werden kann. Dass es nicht dann eben, wenn es dann wirklich zum Abstieg kommen sollte, wofür eben einige spricht, dass dann wieder komplett alles irgendwie, weiß nicht, 15 Spieler oder 20 Spieler verlassen den Verein, dass dieses Szenario droht.
Ja, nur eine These. Jetzt haben wir detailliert über einiges gesprochen. Ich meine, es hat, glaube ich, irgendwie viel, irgendwie sieht jetzt besser aus als vorher. Definitiv der Punkteschnitt besser aus als vorher, aber nur mal irgendwie auf dem Papier. Also wir haben jetzt mit Rehm 7 Spiele gespielt, 8 Punkte geholt. 8 Punkte sind in den Spielen mehr als davor in den 16. Ja, ist ja erstmal schön und gut. Deutlich weniger Gegentore bekommen. Also wir haben jetzt ein positives Torverhältnis hinter Rehm durch das Nürnberg-Spiel. 11-7. Aber trotzdem sieht es jetzt schlechter aus als vorher. Also es ist jetzt trotzdem so, dass wir jetzt vor der Trainerentlassung von Schubert hatten wir 3 Punkte Rückstand auf Relegation. 3 Punkte weniger Rückstand als Relegation als jetzt. Es sind jetzt 10, vorher waren es 7. Zum rettenden Ufer ist es immer noch dasselbe. Und das ist natürlich schon so ein bisschen frustrierend. Also es ist einiges passiert, aber halt, obwohl es viel besser aussieht, irgendwie auch in der Punkteausbeute als vorher, bewegen wir uns eigentlich nicht vom Fleck, beziehungsweise wird es noch schlechter. Und jetzt ist natürlich tatsächlich die Frage, was stimmt uns aktuell, in welcher Form positiv, dass wir das noch weiter rumreißen können?
Also für positive Sachen bin ich hier nicht zuständig. Bene.
Ja, ich bin ja auch, du hast mir ja gesagt, für die nüchternen, sachlichen Analysen, insofern kann ich damit, glaube ich, auch nicht dienen. Und
ja, ich kann auch ein bisschen nüchtern, sachlich weitermachen, weil es ist natürlich ein bisschen interessant tatsächlich, also Sachen wie, du hattest vorne einen Punkteschnitt von, keine Ahnung, 0,4 oder so, also vor Rehm. Du hast jetzt mit Rehm einen Punkteschnitt von 1,1 bisschen was. Ja. Und wenn man mal realistisch sehen, also ich weiß nicht, wir haben jetzt 15 Punkte. Der Relegationsplatz hat 25. Weißt, man mindestens 35 Punkte sollten wir schon haben am Ende, um irgendwie realistisch über diesen Relegationsplatz nachzudenken. Und das heißt, uns fehlen noch 20 Punkte in 11 Spielen. Das sind, ich habe das mal ausgerechnet für euch, 1,8 Punkte pro Spiel. Und 1,8 Punkte pro Spiel ist verdammt viel. Das muss ich dir, glaube ich, nicht sagen. Also mit 1,8 Punkten pro Spiel wirst du in der ersten Liga momentan wahrscheinlich in der Champions League Quali mitspielen. Quali geht's ja nicht mehr, Champions League. Das ist schon irgendwie relativ weit weg momentan.
Hattest du Zeit in der Vorbereitung? Hat das irgendeinen Grund?
Ich hatte ein bisschen Zeit, ich habe momentan ein bisschen Zeit. Ich habe auch noch ein bisschen was, ich kann euch auch noch ein bisschen vor Augen führen, weil ich das eigentlich ganz interessant fand. 1,8 Punkte pro Spiel bedeutet nämlich, wenn wir 5 Spiele spielen, müssen wir davon auch 3 gewinnen, wenn wir 2 verlieren. Wenn wir 4 Spiele spielen, müssen wir 2 gewinnen, 1 unentschieden spielen. Nur einfach nochmal, um einzuordnen, auch was so ein, wir spielen 0-0 auf Zeit gegen Sandhausen eigentlich bedeutet. Und was es bedeutet, dass wir so viele Spiele jetzt halt schon mal abgeschenkt haben. Es ist alles besser geworden, in allen Mannschaftsteilen irgendwo. Auch in den Punkten ist es besser geworden. Aber wir müssen jetzt einfach ums Verrecken aufhören, unentschieden mitzunehmen. Das ist, wir können die nächsten 5 Spiele unentschieden spielen, dann sind wir abgestiegen. Das ist, wir haben es vor Weihnachten schon gesagt, wir müssen jetzt aufhören, drüber zu reden, das Spiel kann man gewinnen oder das sollte man gewinnen. Wir müssen jetzt halt einfach 2 von 3 Spielen gewinnen.
Du hast die Lage perfekt zusammengefasst, also gerade mit dem Szenario, ich hätte auch gesagt, also wir haben uns ja nicht abgesprochen, 35 Punkte, solltest oder brauchst du wahrscheinlich gerade jetzt in Anbetracht dessen, weil du ja gesagt hast, irgendwie der Abstand ist ein anderer. Ja, das ist halt das, dass dann Sandhausen jetzt dann eine ganz andere Punkteausbeute wieder hat und mich erinnert es dann fast irgendwie an die Abstiegssaison. Da war es ja auch so, dass du dann irgendwie das Punkten angefangen hast, da noch in eine ganz andere Frequenz, aber dann halt Sandhausen auch irgendwie also komplett einen Punkteschnitt hatte, wo du gesagt hast, was ist denn jetzt los? Und das kommt dann halt leider dementsprechend hinzu. Und die Punkte, die du da holen musst, das ist schon total schwer. So muss man, so hart es klingt, schon natürlich alles versuchen, aber mit dem wahrscheinlicheren Szenario ist dann schon, dass du eben in die dritte Liga gehst. Das muss man einfach so sagen. Und was stimmt positiv? Ja, die Ansätze, dass es für mich jetzt eine andere Mannschaft ist, von der Qualität und Breite. Und vor allem, dass ich in einigen, also im Nürnberg-Spiel klar, aber dann auch in anderen Spielen zumindest den Ansätzen oder über eine gewisse Phase gesehen habe, so will man Punkte holen. Also es ist eine Spielidee erkennbar. Weil das muss man auch sagen, da haben wir ja oftmals drüber gesprochen, auch hier im Podcast, das war es auch nicht immer.
Ja, also wie ihr es richtig sagt im Endeffekt, also ich bin da so ein bisschen anders. Ich schaue nicht wirklich jetzt irgendwie auf Zielpunkteanzahl, sondern halt einfach immer dann auf den Tabellenstand jetzt. Und klar denkst du dir dann, naja, wenn wir das Spiel hier gewinnen gegen Sandhausen und Düsseldorf irgendwie in ihrer Abwärtsspirale bleibt, dann kannst du dann einen Riesensatz irgendwie in diesem Sandhausen-Spiel machen zum Beispiel. Und dann hätte ich mich, glaube ich, auch tatsächlich irgendwie dazu überreden lassen, dass da tatsächlich noch was geht. So ist für mich mit dem Sandhausen-Spiel irgendwie der Zug abgefahren, was naja, jetzt nicht komplett überraschend irgendwie ist nach der Hinrunde, aber natürlich frustrierend und natürlich dann auch frustrierend, wenn du halt irgendwie siehst, wir spielen da auf Zeit, während irgendwie zeitgleich irgendwie Düsseldorf, von denen du schon irgendwie ja, so ein bisschen gehofft hast, dass die noch ein paar Wochen länger irgendwie Probleme haben, bei denen der Trainerwechsel halt sofort fruchtet und die dann irgendwie Schalke schlagen. Klar, es sind diese 7 auf 10 Punkte angewachsene Abstand auch dem geschuldet, dass jetzt bei anderen halt auch was läuft, außer bei Aue. Und auf die brauchst du ja im Endeffekt eh nicht schauen, weil wenn du hinter denen bleibst, dann hast du sowieso keine Chance mehr. Natürlich ist das dann irgendwie ein bisschen frustrierend, aber meine Priorität in der Rückrunde ist jetzt auch tatsächlich einfach irgendwie sich halbwegs ordentlich irgendwie zu verabschieden oder zumindest ordentlich zu präsentieren. Sich nicht zur Lachnummer irgendwie zu machen oder historisch schlecht irgendwie abzuschneiden, im besten Fall eben auch irgendwie ein Grundgerüst rauszukristallisieren, auf das du in der nächsten Saison irgendwie bauen kannst, weil das wird mit Sicherheit irgendwie anders sein als dieses Jahr und so weh es mir irgendwie auch dann tut, wird wahrscheinlich ein Röhl kein Teil davon irgendwie sein. Aber da jetzt einfach das Beste draus machen, sich im besten Fall auch noch irgendwie für die Derby-Niederlage zu revanchieren, das sind jetzt irgendwie so die Sachen, die ich irgendwie für die nächsten Wochen noch irgendwie sehe und die ich aber auch nicht, ja, nicht komplett unrealistisch irgendwie sehe, dass das nicht machbar wäre. Aber jetzt, so ein bisschen habe ich mich schon emotional davon verabschiedet, dass da jetzt noch eine große Aufholjagd irgendwie geht.
Ich die Downer-Stimmung nicht mit. Das ist mir zu, weiß ich nicht, zu fatalistisch. Also wenn ich jetzt so viel mache in der Winterpause, wie ich es gemacht habe, dann muss meines Erachtens jetzt auch alles dafür, also jetzt müssen alle Züge gelockert werden und einfach Vollgas durch den Rest der Saison. Also sonst brauche ich auch in der Winterpause nicht 6 Spieler holen, brauche ich in der Winterpause meinen Publikumsliebling-Torwart nicht irgendwo absägen. Also jetzt muss halt auch alles auf Angriff gestellt werden und das ist genauso, wie man raus will. Also das, was wir jetzt gerade geredet haben, zeigt halt einfach nochmal, wie fatal halt auch dieses Sandhausen-Spiel einfach war. Diese Einstellung am Ende des Sandhausen-Spiels so, das zu beenden, wie sie es beendet haben. Und wie du jetzt schon sagst, für dich ist es dazu abgefahren mit diesem Spiel. Und dass ich am Ende dann sag mir, der ein oder andere schließt dann damit jede Hoffnung ab, dass ich mir noch Gelb für Zeitspiel hole, weiß ich nicht. Mal mehr als kompliziert. Also das Ding ist extrem kompliziert, das war es vor Weihnachten auch. Ich habe vor Weihnachten auch schon gesagt, naja, jetzt wenn dann jetzt alles rausholen, was irgendwie noch geht, aber dafür müssen sie jetzt halt anfangen. Und dafür müssen wir jetzt einfach aufhören, uns mit einem Punkt irgendwo zufrieden zu geben. Und da muss jetzt jedes Spiel einfach auf Sieg gespielt werden, so unwahrscheinlich es auch ist. Und ganz ehrlich, so scheiße wie Aue gerade spielt, so richtig blamieren kannst du dich jetzt auch nicht mehr. Jetzt holst du in den letzten Spielen, selbst wenn du in den letzten Spielen jetzt nur 6, 7, 8 Punkte holst oder was auch immer, dann kannst du zumindest nicht so historisch kacke sein, wie Aue am Ende da stehen wird.
Klar, an dem werden wir uns ja auch am Ende dann realistisch gesehen wieder irgendwie hochziehen, dass halt die Rückrunde dann doch ganz okay war. Das Problem, das ich halt einfach irgendwie sehe, was mich zu dem Urteil irgendwie bringt, ist halt einfach, ja, du hast entweder Gegner, die individuell so stark sind, wie es zum Beispiel irgendwie Darmstadt war, dass du da dann irgendwie nicht mithalten kannst, auch wenn du eine ordentliche Partie irgendwie spielst. Jetzt auch Bremen im Endeffekt, naja, mehr als ein Punkt war da halt einfach auch nicht drin. Und auf der anderen Seite hast du dann Spiele, die aber dann unserer Spielweise irgendwie nicht irgendwie passen. Ja? Und also siehe Sandhausen. Und ich habe auch das Gefühl, ja, dass es in Düsseldorf extrem schwierig wird und so weiter. Klar, kann es jetzt auch sein, wir gewinnen die nächsten zwei Spiele und ich lasse mich dazu breitschlagen, dass da doch nochmal was geht. So soll mir recht sein, aber ich sehe es irgendwie halt nicht.
Ja, das ist jetzt sowieso. Ich meine, darauf bin ich auch noch ein bisschen hinaus. Also jetzt kommen ja, mein Gott, jetzt kommen 11 Spiele, wo man denen hoffen kannst, dass du auch am Ende sagen kannst, jetzt kommen 11 Endspiele und nicht, jetzt kommen 2 Endspiele und dann war es das komplett. Jetzt kommen mal 2 Gegner, ganz ehrlich, also Pauli, da gibt's gar nichts anderes, als das zu gewinnen. Die sind so schlecht drauf gerade. Das muss gewonnen werden. Und Düsseldorf ist natürlich scheiße, wie du es vorher sagst. Trainerwechsel hat irgendwie gefruchtet. Allerdings ist das jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen die Martin-FC Ingolstadt-Sicht, weil nur weil die jetzt mal ein Spiel gewinnen mit einem neuen Trainer, was haben wir schon für mal ein Spiel gewonnen mit einem neuen Trainer? Ja, das ist noch lang nicht zu Ende geschrieben, dass bei denen jetzt wirklich gut läuft. Und wir haben natürlich irgendwie unglückliche Situationen, dass jetzt so Mannschaften wie Kiel, wie Sandhausen irgendwie in der Rückrunde ganz gut laufen, noch besser als wir laufen und deswegen halt auch der Abstand irgendwie schlechter geworden ist. Aber auf der anderen Seite hast du halt auch Rostock und Dresden, die jetzt irgendwie auch langsam dem gerecht werden, was man am Anfang auch gedacht hätte, hat auch Aufsteiger, denen jetzt irgendwie in der Rückrunde schon so ein bisschen die Luft ausgeht. Mei, also wenn wir uns irgendwo dran klammern wollen, dann ist es das, dass du von Düsseldorf, Dresden oder Rostock nur einen überholen musst. Nur. Genau zu wissen, wie schwierig das alles wird, aber genau eben zu sagen, naja gut, also jetzt habt ihr in der Winterpause so dermaßen viel rumgerührt da in dem Verein, dann bringt es jetzt auch anständig zu Ende. Also dann haut jetzt halt auch mal richtig durch. Und wenn die gegen Pauli wieder irgendwie kurz vor Schluss auf Zeit spielen bei einem Unentschieden, also dann garantiert für gar nichts. Dann kannst du da auch wirklich, dann kannst du die Hälfte rausschmeißen und absperren.
Hier habt ihr es zuerst gehört.
Mann, toll. Zwischendurch, als wir über das Nürnberg-Spiel gesprochen haben, war noch richtig gute Stimmung. Jetzt habe ich hier so zwei, drei belämmerte Trantüten vor mir, die sagen, hier steigen hier ab. Spiel ich nicht mit.
Deine scheiß Stimmung bist du doch verantwortlich.
Stimmt. Ich muss euch entsprechend steuern. Für Martin muss ich immer nur irgendwelche Kellerfreistöße erwähnen, dann grinst er wieder.
Ja. Stimmt, hat er gar nicht gesagt. Wir hatten ein Testspiel gegen Fürth, hat der Keller wieder einen Freistoß vorgemacht. Siehst du, schon ist die Laune wieder top. Ne?
Super, und in diesem Sinne.
Nein. Kellerdrift, Bilbia-Drift, damit kann Martin gut leben. Marco, so kenne ich dich gar nicht. Du, statt einem Rant rufst du zur emotionalen Aufholjagd auf.
Mir ist das zu blöd. Ich meine, das ist schwer zu ertragen, dieser Verein, seit einigen Jahren, was so sportlich angeht, dann kann ich damit nicht auch noch leben, dass ich jetzt hier 11 Spiele auch noch Trübsal blasen muss. Ich mache das so, dass ich dann am Ende 8 Spiele Trübsal blase, weil es nach den nächsten 3 dann vorbei ist, aber das verraten wir noch keinem. Ja, Kollegen, ja, wir sollten vielleicht, sage ich glaube jedes Mal, vielleicht öfter aufnehmen, da braucht man keine 2 Stunden. Grüße an alle 3, die noch da sind. Ihr seid super. Ja, haben wir noch was? Wollt ihr noch was?
Nee, tatsächlich nicht.
Willst du ein bisschen über E-Sports reden, Martin?
Nee, du, lass mal. Jetzt war gerade meine Laune wieder besser.
Okay. Nächstes Mal dann. Ja gut. Schanzer, in diesem Sinne, egal ob ihr schon so fatalistisch seid wie meine beiden Kollegen hier oder ob ihr noch irgendwie so ein bisschen die Resthoffnung hochhalten wollt wie ich, genießt die nächsten Zweitligaspiele, es könnten mal wieder die letzten sein und ja, kommt ins Stadion, solange wir mal dürfen und wissen wir auch da nicht, wann das letzte wieder angetroffen ist. Ja, in diesem Sinne, halte die Ohren steif, irgendwie auch in diesen Zeiten mal wieder. Und wir hören uns hoffentlich das nächste Mal nicht erst in 2 Monaten. Servus, Schanzer.
Servus. Servus.